Hallo, liebe Zec-Fishing-Freunde, liebe Podcast-Community, kann man jetzt ja schon fast sagen, weil der Podcast Nummer 4 steht heute auf dem Plan. Und ich muss sagen, die ersten beiden, der allererste muss ich ja sogar noch ein bisschen fertig machen. Da fehlen mir noch ein paar Infos. Ich weiß immer nicht, wo das alles laufen wird. Unser Beisetzer, der wird uns da vielleicht gleich mal informieren, aber dazu erst später. Und ich muss sagen, ich war so ein bisschen geschockt, weil auf YouTube ein Videoformat, da hat man das mittlerweile kennengelernt, dass man sich sieht, dass man nicht so perfekt aussieht wie die meisten Fernsehmoderatoren, dass man nicht so perfekt redet wie die meisten Moderatoren, aber es ist ja immer noch ein bisschen Infogehalt. Und im Podcast, ich muss sagen, ich kann mich kaum hören. Ja? Also wenn ich da losstammel und zwischendurch immer nur den Leuten ins Wort falle und dann räusper und dann manche Wörter verschlucke, ekelhaft. Ich hoffe, ihr könnt es euch aber trotzdem anhören, ja, und ihr hört euch das Ganze auch wegen den tollen Gästen an. Und auch heute ist wieder ein toller Gast zu Gast, ja. Ihr merkt schon, ich habe keine Moderationskünste. Egal, los geht's mit dem Intro.
Hallo und herzlich willkommen zum Zec-Fishing-Podcast. Hier plaudert Carsten Zec zusammen mit verschiedenen Gästen Freischnauze über das schönste Hobby der Welt. Aktuelle Themen werden durchleuchtet und lustige Anekdoten aus vergangenen Zeiten ausgekramt. Im Szene-Talk bekommt die Angel-Elite ihren Senf weg. Und im Blick in die Zukunft wird über die kommenden Trends am Wasser philosophiert. Aber natürlich versucht Carsten auch den einen oder anderen Tipp von seinen Gästen zu erhaschen, damit die geistige Dünnschissquote nicht allzu sehr überwiegt. Außerdem werden die Produktneuheiten der geilsten Angelfirma des Universums vorgestellt. So wird der Zec-Fishing-Podcast dann auch zum High-Quality-Hörgenuss. Also stellt die Lauscher auf und ab geht's!
Heute ist jemand zu Gast, den ich schon lange kenne. Wir waren sogar schon vor 10 Jahren zusammen angeln. Ich glaube sogar vor über 10 Jahren. Er kommt auch aus dem wunderschönen Saarland und sein Name habt ihr wahrscheinlich auch schon in der Headline dieses Podcasts gehört, gelesen. Lieber Hannes, herzlich willkommen.
Servus. Ich begrüße dich oder sage Hallo und bin froh, dass ich hier sein darf.
Ich begrüße dich. Was war denn das nochmal?
Was denn?
Servus, ich begrüße dich. Es war doch irgend so ein... Paul Pankler, ich begrüße dich.
Genau.
Ja, Hannes, eigentlich brauchen wir das hier gar nicht so machen, weil wir hatten ja schon mal ein YouTube-Interview vor einigen Wochen. Ich glaube, eben habe ich gesehen, 15.500 Mal ist es geklickt worden. Weniger als die meisten anderen Videos auf meinem Kanal, aber trotzdem ganz gut für so ein Stundeninterview.
Ja, definitiv. Also die Resonanz war schon echt krass. Ich konnte es ja vorher auch nicht einschätzen. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Leute gibt, die sich halt eine ganze Stunde Interview reinziehen. Aber finde ich cool.
Mhm. Und auch die Resonanz war, glaube ich, sehr gut.
Ja, ne?
Positives Feedback.
Super positiv, ja.
Und deshalb war es das auch schon mit dem Podcast Nummer 4. Schaut euch YouTube an. Nee, Quatsch. Wir müssen jetzt ein bisschen labern, ne? Was aktuell so los ist, wie es dir geht. Da haben wir noch ein paar andere Rubriken. Nicht jede Rubrik, die im Intro vorgestellt wurde, kommt vor, aber die ein oder andere. Ja, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen. Momentan haben wir ja so das Problem, dass unsere Lieferanten, das ist ja kein Geheimnis, dass viele Lieferanten der Angelgerätebranche aus China kommen, dass die sehr arg mit dem Coronavirus zu kämpfen haben. Da geht es nicht um Bier. Ihr habt es ja alle wahrscheinlich in den Medien schon erfahren. Wobei man jetzt dazu sagen muss, dass wenn ihr den Podcast hört, ist es wahrscheinlich Ende Februar und wir sitzen jetzt hier gerade Ende Januar zusammen. Ich hoffe, dass Ende Februar schon alles abgemildert ist und glimpflich an uns allen, vor allen Dingen auch den Leuten in Fernost, die das ja überwiegend betrifft, vorbeigegangen ist. Es sieht aber so aus, dass unsere Lieferanten viel später nochmal mit ihrer Arbeit beginnen werden. Jetzt aktuell ist ja Chinese New Year. Die meisten Firmen haben Betriebsferien oder fast alle. Sie werden jetzt erst später nochmal zurückkehren zu ihren Arbeitsstätten. Und wann das der Fall ist und ob es dann ganz normal weitergeht, wird man sehen. Das heißt, wir werden wohl auch betroffen sein, was Lieferfähigkeiten anbelangt. Also es werden vermutlich Verspätungen auftauchen. Das heißt, jeder, der den Podcast jetzt hört, also ich würde jetzt sagen, betet, ja, aber der, wo nicht gläubig ist, braucht nicht zu beten, ja, oder hofft, dass den Leuten, unseren Lieferanten es weiterhin gut geht, dass sie ihre Arbeit weitermachen können, dass sie gesundheitlich keine Schäden davon tragen und vor allen Dingen, dass auch unsere Produkte nicht allzu spät kommen. Und wenn ihr irgendwas wollt, was gerade lieferbar ist, egal ob im Laden oder auch in unserem Onlineshop, bitte direkt kaufen. Ja, so haben wir das direkt mal wirtschaftlich umgesetzt. Ist aber jetzt nicht böse gemeint, sondern es ist wirklich noch nicht despektierlich gemeint gegenüber unseren Lieferanten, sondern einfach nur die Info, es kann sein, dass die gesamte Angelgerätebranche, wobei unsere Sachen sind ja oft so ein bisschen angesagter als die von Mitbewerbern, weshalb ihr das wahrscheinlich mehr merken wird, was die Lieferfähigkeit anbelangt, aber die gesamte Angelgerätebranche wird dieses Jahr Probleme bekommen und deshalb jetzt ganz am Anfang zu dem Podcast ein paar ernste Worte. Ja, hoffentlich wird es nicht allzu krass werden. Scheiße, oder Hannes?
Ja, definitiv. Also jetzt mal unabhängig von Angelgerätebranche hin oder her, also schon eine bedenkliche Situation. Vor allen Dingen, wenn man halt sieht, wie schnell das Ganze halt um sich greift. Ne? Das wäre vielleicht vor, was weiß ich, wie viele Jahren so noch nicht gewesen, aber heute durch Flugverbindungen und ständigen Austausch von Menschen, die von A nach B fliegen und zurück, geht es ganz schnell. Was natürlich dann so einer Ausbreitung von einer Krankheit entgegenkommt, leider. Gell?
Ja, also ich war ja vor 2 Wochen auch noch
live vor Ort.
Live vor Ort, ja, nee, ich besuche jedes Jahr mindestens einmal unsere Lieferanten, manchmal auch 3-mal. Und viele fragen uns auch, erst letzte Woche hatten wir einen Azubi hier, also ein Bewerbungsgespräch für einen Azubi. Er war mit seiner Mama da, war erst 16 und die Mama hat auch gefragt. Die hat so eine Firma, wo sie auch, keine Personalvermittlungsfirma, aber sie hilft anderen Firmen, Mitarbeiter zu finden, Recruiting quasi. Und die hat uns auch gefragt oder mich gefragt, wie sieht es mit den Arbeitsbedingungen in China aus? Und es ist so, dass es schon brutale Hinterhoffirmen gibt. Wir aber überwiegend mit Firmen zusammenarbeiten, die wirklich auch gute Arbeitsbedingungen ihren Mitarbeitern stellen. Irgendwann muss ich mal so ein paar Fotos veröffentlichen, wo ich auch unten selbst vor Ort, wo man sich das alles angucken kann. Ich hatte ja auch schon Videos gemacht, HR20-Produktion vor Ort und so. Und da kriegt man da schon einen Eindruck und sieht, dass das gar nicht so viel anders ist als in Deutschland. Zumindest die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, legen sehr viel Wert auf Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Aber es gibt halt auch ganz andere Firmen. Ja. Und auf jeden Fall waren wir vor Ort und da hat noch kein Schwein was davon gewusst. Ja. Also wir sind auch nach Hause gekehrt, zurückgekehrt, ohne Probleme. Und ich glaube, Inkubationszeit beträgt 10 Tage oder so, habe ich mal so am Rande gehört. Also momentan, toi toi toi, geht es mir noch gut. Aber kurz danach ist es dann aufgetaucht. Da waren wir auch alle baff. Naja, kommen wir jetzt zu was Erfreulichem. Und zwar, lieber Hannes, haben wir für jeden Gast, der kommt, ein Gastgeschenk. Andere Podcasts, da ist es ja so, dass der Gast was mitbringt. Ich glaube, das ist auch eigentlich die Bedeutung vom Gastgeschenk. Bei uns sieht es anders aus. Wir schenken dem Gast etwas.
Das und auch cool. Du bekommst was.
Ey, das ist doch kannst sehr, du live sehr schön. Mal auspacken.
Live, komplett.
Ja,
was
komplett
zuerst?
Live.
Sind ja, zwei, also für die, die es nicht sehen.
Ja, pass auf, zwei. Das eine, wo verpackt mit Liebe draufsteht, ich habe es nicht verpackt.
Das habe ich mir gedacht. Du hast das hier gemacht ohne Namen und ohne das Herz, was drauf ist, oder?
Nee, das habe ich auch nicht gemacht. Ich kann sowas generell nicht. Also jetzt mal ohne Quatsch.
Ich habe auch nicht
meinem ganzen Leben noch kein Geschenk eingepackt. Noch nie. Also wenn ich irgendjemandem was schenken muss, frage ich hier rechts und links in der Firma, frage meine Freundin oder fahre sogar nach Hause zu meiner Mutter und zwinge die dann, das Geschenk zu verpacken, weil ich das nicht drauf habe.
Also bei mir, ich habe das Problem auch, ich kann das auch überhaupt nicht.
Ich will es auch gar nicht können,
das ist so wie Wäsche waschen. Ich baller es dann immer irgendwie zusammen und das hält auch dann. Wichtig ist, dass die Verpackung einfach hält und ich sage dann halt, ich habe es mit Liebe gemacht. Ich gebe mir dann auch wirklich Mühe, also komplett hier mit ganz viel so Tape und so.
Krass.
Welches
ja.
zuerst?
Ja, pack das Weiche, das muss ich mal überlegen. Nee, halt, pack sie beide aus, ich weiß gar nicht mehr, was ist. Ja,
eins hat beide aus.
Komm, pack sie beide zuerst? Aus, zu dem einen muss ich kurz was sagen. Warum? Zum anderen aber auch, ja. Nur das eigentlich kriegt jeder nur ein Gastgeschenk.
Das eine ist ein Tafelschokolade.
Nee, also so lächerlich. Eine Tafelschokolade gibt's, wenn man fett bestellt bei uns im Onlineshop, aber nicht als Gastgeschenk.
Habt ihr gehört?
Das wirklich sehr einfach.
Wenn das jetzt ab demnächst nicht so ist, dass da eine Tafel Schokolade mit drin ist, dann könnt ihr euch beschweren.
Ja, manchmal auch Haribos. Ah, das ist die Powerbank. Ja, weißt du, warum du eine Powerbank bekommst? Du brauchst eine Powerbank, oder?
Definitiv, weil ich Strom am Wasser brauche, oder?
Ja, aber auch ganz aktuell brauchst du eine Powerbank, oder?
Wegen dem Handy?
Das ist ein Insider-Tipp, die Powerbank. Das war ein krasser Insider-Tipp.
Für mich jetzt, oder was?
Ja, also dann weiß deine Freundin besser, was du brauchst, als du selbst. Echt? Also, ich glaube, so über 3 Ecken wurden dann so Nachrichten ausgetauscht und da ging hervor, dass der Hannes eine Powerbank braucht.
Das ist aber jetzt echt krass. Habt ihr das echt gemacht? Nee.
Ja, ich nicht, aber Maike halt.
Echt?
Ja.
Ey, krass, weil vorgestern hat meine Freundin mir eine Powerbank in die Hand gedrückt.
Echt jetzt?
Ich habe gesehen, als wäre ein LKW drüber gefahren, hat gesagt, was ist denn mit der Powerbank passiert? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, da muss ich eine neue kaufen.
Und sie hat sie kaputt gemacht? Das könnte natürlich sein. Die hat sie kaputt gemacht, hat dann gecheckt, ich hab's Hannes noch nicht erzählt, ich brauche dringend Ersatz.
Das kann sein.
Ja, perfekt, oder?
Ey.
Ja.
Wenn ihr das jetzt wirklich so gemacht habt, dann
ja, ist wir haben es so gemacht. Also wir haben nachgefragt, was braucht der Hannes?
Habt euch informiert, ey.
Das ist so tick zack fishing. Da wird nicht einfach nur irgendwas Unnötiges gekauft, sondern es wird auf den Kunden, den YouTuber, den Mitarbeiter eingegangen mit ganz, ganz viel Liebe.
Das ist wie eine Hand am Unterleib hier.
Ja,
ey, das
auf jeden Fall.
Auch wenn es mal hintenrum passiert, aber...
Was heißt hintenrum?
Hintenrum ist immer gefährlich.
Ganz vieles passiert hier, ohne dass ich direkt involviert bin. Ist auch gut so, ansonsten wird ja viel weniger passieren.
Das ist sehr geil.
Wenn man schon vorher weiß, was der Kunde möchte. Ja.
Ja. Aber ich fand das irgendwie trotzdem nicht liebevoll genug. Deshalb hast du noch was bekommen.
Noch was?
Ja, natürlich. Achso, Christian, muss ich dich überhaupt noch vorstellen, unser Beisitzer, ja, der hockt ja immer dabei. Ich zwinge den dann abends spät in der Firma zu bleiben und Überstunden zu bollern. Und manchmal sagt er was
Intelligentes oder weniger Intelligentes. Die wir aufnehmen und dann kann ich Feedback geben am nächsten Morgen.
Direkt morgens, ja, das verlange ich dann auch.
Ach.
Ist doch geil, oder?
Ey, das ist geil, ja, ja klar.
Also beschreib's mal, ja.
Also, liebe Leute, ich habe jetzt hier gerade ein Buch in der Hand. Das ist grün und da steht mit weißer und gelber Schrift ganz groß drauf: Unnützes Bundesliga-Wissen. Alles, was man in der Sportschau nicht erfährt. Und ich gehe mal davon aus, dass hier in diesem Buch jetzt die wirklich wichtigen Dinge drin stehen, die man so wirklich eigentlich wissen sollte.
Halt zuerst mal hier in die Kamera. Wir müssen ja zu jedem Podcast auch ein Foto machen und dann online stellen. Und dann sehen die Leute, dass du hier bei uns hockst.
Also, dann mache ich aber die Powerbank auch dazu, oder nicht?
Ja, da musst du auch die Powerbank. Chris ja, macht das Foto und mach's irgendwie heller, weil es ist nochmal zu dunkel und ich bin zu doof, für das einzustellen. Ich habe nämlich ein neues Handy und weiß nicht, wie das funktioniert. Schön in die Kamera lächeln.
Schöner geht's nicht.
Chris, kann man das Foto nehmen? Das kann man nehmen, ja, sieht gut aus. Ah, perfekt, ey. Und ich sehe wieder so dick aus, ganz schlimm.
Doppelkinn. Das ist aber bei mir auch so.
Das Doppelkinn muss man retuschieren.
Photoshop, kein Problem.
Ja, ich bin hier am
Arbeiten. Mich hast du auch heute sehr gut getroffen übrigens.
Ja, das war auch ein scheiß Foto, ne? Es war viel zu dunkel und du hast einen ganz komischen Blick. Ich habe Christian heute ja vorgestellt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, als neuer Mitarbeiter, der sich um auch Social Media kümmert, der Postings macht, der Kommentare beantwortet, Nachrichten, weil die Leute brauchen ja, ich finde es immer ganz wichtig, dass man ein Gesicht hat, ja, wenn man mit jemandem kommuniziert, muss man auch wissen, mit wem man kommuniziert, weil hier arbeiten ja keine Roboter. Hier arbeiten Menschen mit Gesichtern, mit schönen oder auch weniger schönen Gesichtern und jeder kann einschätzen, wie er das Gesicht findet. Dein Gesicht auf dem Foto heute, Christian, war das so
gut
schön,
gelungen. Also es ist sehr gut gelungen, aber du sahst gut aus auf jeden Fall.
Ja, so gut wie man halt aussehen kann in meiner aktuellen Verfassung, in meiner aktuellen körperlichen Verfassung. Bevor wir jetzt aber an Selbstmitleid fallen, Hannes, lies doch mal was vor. Ich habe mal so ein bisschen reingeguckt und ich bin ja so, was Bundesliga-Wissen anbelangt, aktuelles Bundesliga-Wissen ganz schlecht. Früher habe ich das verfolgt mit Fußball, ich war auch als Kind wirklich so bis zum Alter von 12, Odset tippen. Ich habe mal meine PlayStation 2 damals mit Odset erspielt. Das war den Läden immer scheißegal, den Totolotto-Läden. Da kam der 11-Jährige und hat 100 Euro fast gesetzt. Komplett scheißegal. Ich glaube, da waren es noch Mark, ich weiß gar nicht. Aber mittlerweile habe ich nicht mehr viel Plan. Nur wenn du dich mit Kollegen triffst und ihr über irgendwelche Mannschaften philosophiert, ich bin ja komplett außen vor.
Ja, ich bin jetzt auch nicht so nah am Zeitgeschehen dran. Also um das vielleicht mal gerade kurz aufzugreifen, ich gucke schon jedes Wochenende so, wie die Bundesliga ausgeht. Aber wenn ich es mal nicht mitkriege, dann ist es auch nicht schlimm.
Okay.
Und da mein favorisierter Verein, den ich schon immer gut finde.
Wer ist das?
Naja,
Wolfsburg.
Das werden jetzt. Wolfsburg ist so ein Thema. Vielleicht noch gerade dazu. Wolfsburg ist so ein Thema. Wir haben das jetzt schon öfter gemacht. Wir haben öfters schon mal nachgefragt, ob irgendjemanden kennt vom VfL, also der Fan ist vom VfL Wolfsburg, weil. Ich habe in meinem Bekanntenkreis keinen. Der Sven, mit dem ich mich darüber schon oft ausgetauscht habe, auch nicht. Wir haben jetzt auch mehrfach schon dann auf Messen rund gefragt und da hat niemand gesagt, dass er einen kennt. Also wir vermuten mittlerweile, das sind nur Mitarbeiter, die laut Vertrag verpflichtet sind, dann samstags aufs Spiel zu gehen und da zu jubeln. Ich glaube, das ist da komplett.
Ah, die Fans.
Ja? Die Fans, ja. Die
sind eingekauft von VW.
Das sind die zum Beispiel samstags, die samstags Frühschicht haben. Die müssen dann halt mittags um 2 haben die Feierabend und dann müssen die bleiben bis um 3:30 und dann müssen sie sich das noch angucken.
Oh, aber wäre professionell auf jeden Fall.
Wäre auf jeden Fall eine gute Idee.
Gibt es auch Wolfsburg Ultras?
Bestimmt.
Ja, also, aber bewusst weißt du es jetzt nicht, ne?
Nee. Also ja, das so, wäre dann so krass. Gut, aber so gut kenne ich mich auch nicht aus. Ja,
stell dir mal vor, da gibt es so ein paar extremere Mitarbeiter, die müssen dann die Ultra spielen.
Mit Sicherheit. Aber ey, falls jetzt hier gerade welche zuhören, ich will jetzt hier auch keinem zu nahe treten, gell? Also bevor das jetzt in
den falschen Podcast, Hals kommt. Wir dürfen ganz offen und ehrlich mit den Leuten reden.
Ah, ja, genau.
Aber du kannst aber ja das auch gehört
auf jeden Fall dazu. Ich meine, der Verein, ich bin jetzt nicht der Fan vom VfL Wolfsburg, aber wer den gut findet, mein Gott, das soll jetzt auch gar nicht irgendwie blöd rüberkommen, aber uns ist halt aufgefallen, dass wir keinen kennen, der Fan ist von Wolfsburg.
Ja, du hast doch vor kurzem einen Podcast gemacht mit Sven bei Catzilla.
Haben wir da auch schon drüber geredet.
Habt ihr doch aufgerufen sogar, dass die Leute sich mal melden sollen. Also das macht ihr ja immer bei Vorträgen, oder?
Ja.
Teilweise fragt er dann wirklich vor dem Vortrag in die Runde, wer ist denn Fan vom VfL Wolfsburg? Ja. Wie viele haben sich bisher gemeldet?
Ja, keiner.
Noch keiner.
Das ist ja das Verdächtige.
Dann macht doch jetzt mal einen Aufruf. Und die Leute, also wenn jetzt hier ein Fan von VfL Wolfsburg zuhört und fühlt sich angesprochen, bitte schreib uns auf die info@zeck-fishing.com. Ja, häng noch ein Bild dran und mal gucken, sowas. Der, ich sag mal, der Erste, der schreibt, sowas Kleines kriegt der Christian, da überlegen wir uns was,
oder? Kleines Goodie, ja.
Ja, so ein Päckchen Haken oder so. Mr. Wallerhux, die sind heute frisch eingetroffen. Ja. Hannes haben wir damit versorgt. Kannst du aussuchen, Größe XS, S oder M. Wenn wir dich erkoren, wenn wir dich zum Gewinner, wie sagt man denn?
Küren.
Wenn man im Saarland aufwächst, das ist so schlimm mit der deutschen Sprache. Wenn man dich zum Gewinner küren. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich 148 Mails, wo sich VfL Wolfsburg-Fans melden.
Es muss aber schon so sein, also ich finde, dann muss
ich will ein Foto haben mit einem Trikot. Ich will eigentlich ein Foto aus dem Stadion. Ja, das also ihr gewinnt nur, wenn ihr uns ein Foto von euch im Stadion schickt. Ja.
Und es muss auch eindeutig erkennbar sein, dass es nicht mit Photoshop ins Stadion geschafft hat, das Trigo.
Genau, und dann gibt es ein Päckchen Mr. Wallerhox.
Ja.
Viel Glück.
Aber
Hannes, lese mal was vor. So ein paar Storys waren ganz cool.
Wir gehen nochmal zurück. Mein Herzensverein, den gibt es ja auch noch. Und ich sitze da ja auch auf ganz dünnem Eis mit dem ersten FC Kaiserslautern.
Ich wollte schon sagen, Lautern. Ich war aber früher so oft im Fritz-Walter-Stadion, hab öfter mal eine Pferdefrikadelle gegessen, unter der Osttribüne. Alles vorbei.
Unter der Osttribüne, so ganz raulich. So unter der Gästetribüne Pferdefrikadelle.
Der ist gut. Wie heißt noch der Pferdemetzger? Unser Pfälzer Philipp könnte es jetzt sagen, wie der heißt. Sind gut. Ja. So also ich habe nichts. Also liebe Pferdefreunde.
Ganz versteckt im Schatten hat er die immer so gegessen. Wie so ein
liebe Pferdefreunde, ja. Ich finde Pferde echt cool. Aber ab und zu kann man es auch mal essen. Das Fleisch ist auch echt gut, ja. Und trotzdem mag ich Pferde. Nicht nur auf dem Teller.
Ja. Ja, und wie gesagt, Lautern ist ja leider
vierte so, Liga jetzt, ne?
Ja, ich glaube. Ich weiß es aber auch nicht genau.
Also ist jetzt komplett ist dein so Lieblingsverein, aber ist dir komplett scheißegal,
jo,
wo die jetzt spielen?
Ja.
Okay,
also, das ist schon krass. Also es ist halt so ein Ding, ich glaube, wenn man sich mal für einen Verein entschieden hat, dann hält man dem auch irgendwie dann, wenn man mal gefragt wird, wer ist dein Lieblingsverein, dann sagt man das auch so, aber es ist jetzt nicht so,
aber
dass ich das
nicht
jetzt auch noch verfolge. Also ich kenne nicht einen Spieler, ich weiß nicht, wer Trainer ist.
Das ist schon, ja, aber weiß ich auch nicht. Ja.
Aber ja.
Es ist halt so.
Ist so. So, und jetzt haben wir hier die Seite aufgeschlagen. Ich habe mal in dem Buch geguckt, Seite 186.
Das Buch, komm, wir machen einfach mal Werbung. Unnützes Bundesliga-Wissen. Von wem ist das? Wer hat es geschrieben?
Filippo Cataldo.
Wer kennt den nicht?
Na, wahrscheinlich kennen den noch einige, die sich mit sowas hier auskennen. Denke ich mal.
Mit unnützem Bundesliga-Wissen.
Ja, weil sonst hätte er seinen Namen ja nicht draufschreiben brauchen.
Ja, stell dir mal vor, du schreibst ein Buch und schreibst deinen Namen da drauf, das wäre auch lächerlich, oder?
Ja, aber man.
Da würdest du dich ja, also wenn du dich für das Buch schämst, dann machst du das nicht, aber ansonsten machst du das.
Nee, aber ich denke mal, der hat dann ja wahrscheinlich hier draufgeschrieben, weil es ein Verkaufsargument dann noch ist. Der Felipe Cataldo hat das Ding geschrieben.
Nicht nur, weil er sich pushen will?
Nee, das ist so ein Verkaufsding.
Hast du dein Handy da?
Ja.
Ja, komm, guck mal auf Instagram, ob es den gibt. Filippo Cataldo.
Hier, komm, der hat mehr Follower als ich.
Du kannst den mal googeln, in der Zwischenzeit liest Hannes mal einen Kommentar.
Also, Kapitel, Seite 186, 1. FC Kaiserslautern. Was haben wir dann hier? Seine Eltern verordneten dem jungen Fritz während der Wartezeit eine Fresskur in der Familienmetzgerei. Welche Wartezeit? Naja, gut. Das ist aber unnützes Wissen. Das braucht dann auch keinen Kontext, glaube ich. Fritz Walter sollte 1936 bereits als 16-Jähriger im Sturm des 1. FC Kaiserslautern auflaufen. Da der Bursche dafür aber eine Sondergenehmigung benötigte und der einbestellte Amtsarzt ihn für zu schmächtig hielt, durfte er erst 1938 bei den Herren debütieren.
Das war dann wahrscheinlich oben drüber, oder? Das musst du lesen, um den zweiten Absatz zu verstehen, den du zuerst vorgelesen hast.
Das ist hier nicht so zusammenhangslose Abschnitte. Das ist, ihr seht das ja nicht, das ist ja das Fatale an so einem Podcast.
Ich dachte aber auch, die sind alle so unabhängig.
So, die stehen für sich wie in so einem Witzebuch.
Ja.
Da brauchst du ja auch nicht den ersten für den zweiten zu verstehen.
Das sind noch verschiedene Schriftarten, ne?
Ja. Das haben sie schon. Das haben sie schon gut gemacht.
Da hauen wir noch irgendwo in der Mitte was anderes raus. Dann können wir das aber auch abschließen. Das wird die Leute haben wahrscheinlich schon abgeschaltet.
2011 folgte DD seinem früheren BVB-Trainer Michael Skibbe in die Türkei nach Eskişehirspor. 2014 wurde er sogar Skibbes Co-Trainer.
Das ist auch langweiliges Wissen zum Teil, ne?
Aber ich finde das gar nicht so schlecht, wenn manchmal dann google ich so, was aus so Fußballern geworden ist, wenn man nichts mehr von gehört hat.
Ich glaube, wenn du...
Die brauche ich jetzt nicht mehr googeln.
Wenn du nachts alleine am Altarm hockst, ja, und deine toten Forellen ausgelegt hast und es langweilig, dann kann das Buch schon interessant sein.
Ja, vielleicht schon, ja.
Vielleicht also, schon.
Ja.
Du kannst auch hier lassen oder wegschmeißen.
Nein, das ist schon sehr interessant, aber das ist eher so, wenn noch jemand dabei ist, weil dann kann man halt sich da gegenseitig abfragen auch noch. Tests schreiben, ganze Programm.
Naja, also Buch, ja, Buch
kann man, ist super.
Kann man haben, ist super.
Finde ich gut.
Dann Hannes, stell dich mal kurz vor, für alle, die vielleicht den Namen Johannes Martin noch nie gehört haben.
Ja, ich komme aus dem Saarland, ich glaube, das hat der Carsten schon gesagt. Ich bin zarte 30 Jahre alt.
Das ist krass, ne?
Du auch, Carsten?
Ja, ich bin schon 31 sogar, das ist noch krasser. Das ist
ein Elend. 23. Dezember ist immer Geburtstag.
Ja, ja. Das kann ich mal gut sagen. So ist das immer, also komisch, ne?
Ist jedes Jahr das Gleiche. Ich kann mir das komplett behalten, ich weiß noch ganz genau. Und ja, ich komme aus dem Saarland, 30 Jahre habe ich gesagt. Ich gehe sehr gern angeln, das kann wahrscheinlich sich jeder von euch denken. Angeln gehe ich, seit ich laufen kann. Mein Vater hat mich zum Angeln gebracht. Ich habe angefangen mit Köderfischfangen für den Vater, der auf Hecht geangelt hat und auf andere Raubfische.
Angelt dein Vater heute noch?
Nee,
oder?
Geht nur noch jagen. Er verfolgt noch das, was ich mache, aber selber geht er nimmer. Ist aber trotzdem noch draußen, weil er mit einem Cousin von mir regelmäßig halt dann auf die Jagd geht. Genau, dann habe ich zwischendurch halt so auf alles mal geangelt. Gab so eine Phase, wo man dann alles gemacht hat.
Weil man dann Bub, ganz normal.
Irgendwie so, dann ging man mal fiedern, dann mal dies, dann mal das. Fisch geklaut bei irgendeinem aus dem Teich, also ausgeliehen.
Einen Moment, stopp. Philippe Cataldo, hat er Instagram?
Er hat kein Instagram, war aber auf Google vertreten. Also er scheint wichtig zu sein, ja.
Okay, Wikipedia-Eintrag.
Das auch, ja.
Okay, dann ist er wichtig. Ja.
Okay.
Okay, weiter geht's, Hannes.
Genau. Wo waren wir denn? Genau, Fische. Genau, wir hatten dann eine Zeit lang auch mal so ein Teich, wo wir die Fische von überall, von allen Gewässern beigeschafft haben, damit wir einen guten Bestand kriegen und so. Und irgendwann ging es dann wirklich mehr in die Richtung gezielt Karpfenangeln.
Aber ihr habt jetzt keine Karpfen geklaut und umgefahren? Doch, schon? Okay. Ja, pack mal aus, ja.
Ich weiß nicht, wie man das nennt. Geklaut würde ich nicht sagen. Das ist so ein hartes Wort.
Ich würde sagen, eigentlich ist das schon fast eine neue Rubrik, aber da kommen wir, glaube ich, später noch zu.
Fischdiebstahl, Fischklau. Nee. Es gab doch diesen Aufkleber, den Karpfenangler gerne verteilt haben, wo so jemand einen Karpfen am Arm hat und so durchgestrichen ist, ja. So das Thema Fischklau ist ja gerade auch in unserer Region oder in angrenzenden
Frankreich. Ziemlich aktuelles Thema.
Das war früher, glaube ich, mal noch aktueller, als die guten Fische aus den ganzen Flüssen verschwanden und in kleinen Privatpools gelandet sind.
Genau.
Hannes, und du hast das befeuert.
Ja, aber Privatpools, es gibt ja einen Unterschied. Das sind ja keine Privatpools, das sind ja Leute, die nutzen für ihre kommerziellen Seen. Wir haben das ja nur gemacht für uns, damit wir in dem Tümpel, wo wir angeln durften, Fische hatten, die wir beangeln konnten. Vorher war da halt nichts drin.
Bevor jetzt der eine oder andere denkt, was ein Arsch, ja, also wir reden hier ja nicht von irgendwelchen Rekordfischen, wo ihr dann besitzt.
Nein,
ihr wart kleine Jungs und habt irgendwelche
Zehnfünder
mal
von Rotaugen und irgendwas. Hauptsache, wir hatten ein paar Fisch da drin. Ja, ich meine, wir haben die mit dem Fahrrad gefahren, mit dem Anhänger, da war ein Bottich hinten drauf.
Also, ihr habt jetzt nicht Joe und Mary irgendwo rumgefahren.
Nee, dafür wäre auch der Hänger viel zu klein gewesen vom Fahrrad. Nee, um Gottes Willen. Also, nee, das machen wir nicht. Also, das. Davon kann man sich auch ganz getrost nochmal distanzieren, Fische von A nach B fahren, definitiv. Ja, und dann, irgendwann ging es dann los, so ein bisschen gezielter in die Richtung Karpfenangeln. Aber ich habe dann irgendwann wieder umgeschwenkt, weil ich einen Alvis kennengelernt habe. Und der Alvis...
Alvis ist mittlerweile fast weltbekannt, ja?
Kult.
Nach dem
Kult.
YouTube-Video.
Also laut YouTube müssten den mittlerweile mindestens 20.000 Leute kennen. Und der hat damals, da durften wir an seinen Weiher zum Angeln auch, was erstmal an sich schon sau interessant war. Und dann hat er halt gesagt, ja, kommt mal her, da sind Welse drin, ihr müsst mir helfen, ich krieg die allein dann nicht raus. Und dann hat so angefangen mit den Erzählungen von meinem Vater, der hat auch immer schon erzählt, Wels, großer, starker Fisch, sehr schwer zu fangen, weil er viel Kraft hat und so, macht die Angeln kaputt. Und das in Kombination mit den Geschichten vom Alvis, vom Weiher, wo wir dann angeln durften, das hat so ein bisschen angefangen, dann dieses Feuer zu schüren so für den Wels oder das Interesse vor allen Dingen und dieses mystische Bild zu erschaffen, was ihn für mich bis heute halt umgibt. Und das Ganze ist jetzt, also ich glaube, mit dem Alvis erstmals angeln war 2003 und irgendwann so 2007, 2007 fing es dann an mit dem Wels gezielt und seitdem.
So auch im Alter von 18 Jahren, sowas
genau, bei uns damals ja auch. Genau, das fiel auch gut dann zusammen, gerade mit dem Führerschein. Wenn du einen Führerschein hast, kommst du halt dann noch besser an die Gewässer ran, wo du halt vernünftig auf Wels angeln kannst. Ja, und seitdem ging es halt dann weiter.
Und ich hatte es dann auch so relativ zeitnah so ein bisschen in den Angeljournalismus verschlagen, oder?
Ja, genau. Also wir haben ja Sven, ich habe dann irgendwann Sven kennengelernt beim Angeln.
Sven also Dombach. Sven Dombach kennt man von Clansilure,
Cats Illustrated
früher noch, wo du ja dann auch warst. Ja.
Genau. Und wir haben dann die Seite Clansilure gemacht, oder beziehungsweise Sven hatte die damals die schon am Laufen. Und er hat mich gefragt, ob wir da oder ob ich da mitmachen will. Ich habe gesagt, ja, weil so Fotografie und Berichte schreiben, das war halt das, was für die Seite verlangt wurde. Und das hat mir immer schon Spaß gemacht.
Es ist auch, glaube ich, so, also damals, wenn man so anfängt und ist Feuer und Flamme, so war es bei mir ja auch, dann will man halt irgendwo ein bisschen mehr als das nur als normales Hobby ausüben, ja. Ich habe mich dann extrem für Angelgerät auch interessiert und für die Branche und bin dann so den Weg eingeschlagen als Teamangler, um dann später auch beruflich in der Branche zu arbeiten. Mittlerweile ist ja eine Firma draus entstanden und bei dir ging es halt so, sag ich mal, Clansilure, Fotos, Texte und dann halt auch eher in den Journalismus rein.
Genau, richtig. Also das war so eher die Richtung, weil eben Fotografie und das Schreiben halt unheimlich Spaß gemacht hat. Natürlich ist es auch cool, wenn dann jemand das liest, was man schreibt, ganz klar.
Du bist ja auch relativ, was heißt relativ, du bist da sehr stark, ja, also der, würde ich fast sagen, Welsangler, der am stärksten ist so und am textsichersten, darum studierst du jetzt ja auch Deutsch, ne, wird ja auch bestimmt mit ein Punkt sein, du fühlst dich damit sehr wohl.
Ja, definitiv, ja. Also Deutsch war immer schon in der Schule auch das Fach, wo ich am meisten Spaß damit gehabt habe und ich fühle mich da definitiv wohl in dem Bereich. Ja, und so kam es dann irgendwann, dass wir haben das eine Zeit lang gemacht und dann kam irgendwann Simon Stallerprass von der Cats Illustrated, Chef von der Cats Illustrated, Chefredakteur.
Eine Weltzeitung quasi, ne?
Genau.
Für alle, die damit nichts anfangen können. Und die CRM, die ist
Carpenters Magazine. Richtig, genau. Kam dann auf uns zu, weil er noch Leute gesucht hat. Er wollte ein Weltmagazin machen.
Und weißt du, ich habe Simon das erste Mal getroffen, 2008 auf der Carp Expo in damals noch vom Kurt Grabmeier. Wie hieß sie denn? Christian, du bist ja auch aus der Branche. Das war noch vor deiner Zeit. Ja, ich glaube, es hieß Carp Expo. Die alte Messe von Kurt Grabmeier, der dann ja leider verstorben ist in Wien. Was? Ich glaube sogar Vösendorf, war nicht die Pyramide. Auf jeden Fall diese Ur-Karpfenmesse in Österreich. Und da habe ich quasi am Stand von Unicat gestanden damals als frisch gebackener Teamangler. Und neben mir war Jan Brauns mit Nature Baits. Das waren damals so die Anfänge von Nature Baits. Mhm. Andy Heinz ist mittlerweile immer noch Teamangler von Nature Baits. Und Simon. Und Simon hatte da eines der ersten CRMs dabei, ja. Und damals habe ich schon zu ihm gesagt, Mensch, es müsste mal ein Weltmagazin geben. Das hat er noch so ein bisschen belächelt, ja. Aber ein paar Jahre später hat er dann wirklich einen Schritt gewagt, nachdem immer mehr Weltangler auf den Zug mit aufgesprungen sind, hat ein Weltmagazin rausgebracht. Und das war da am Anfang ja als Wendemagazin vom CRM noch gemacht, ein paar Ausgaben. Wollte so ein bisschen gucken, ob es angenommen wird. Und dann hat er sich entschieden, ein eigenes Magazin draus zu machen, was viermal im Jahr erscheint. Und das hat er ja auch dann, ab dem Moment, wo es eigenständig war, direkt schon zusammen mit euch gemacht, oder?
Richtig, ganz genau. Es war ja damals so, genau, 3 Berichte, glaube ich, pro Heft waren dann Waller. Das hat er immer noch alleine gemacht. Und dann, glaube ich, warst du sogar jemand oder einer von, oder du warst es, der gesagt hat, er soll uns mal fragen. Kann das sein?
Das kann durchaus sein.
Ich meine, das wäre so gewesen. Es war nämlich so, der Simon hat eben Leute gesucht, um halt das Ganze, also Redakteure für die Zeitschrift, um das als eigenes Weltmagazin machen zu können. Er hat aber Leute gesucht, die halt neutral waren. Und das war eben nicht ganz so einfach, weil die meisten Leute, die halt sagen wir mal, in den Bereichen Fotografie und Schreiben stark waren, zu dem Zeitpunkt, waren eben dann schon bei Firmen als Teamangler oder in anderen
Positionen. Ist ja heute auch nicht anders.
Nee,
es gibt
ja
kaum Positionen, die man als Freier machen kann. Ne?
Und dann meine ich zu wissen, dass es so war, dass du ihm dann gesagt hast, guck dir die zwei mal an.
Also ich habe öfter mit Simon gesprochen und das fiel auf jeden Fall auch. Ja, ja. Was er dann von meinen ganzen Informationen verwertet hat. Mhm. Aber es war relativ klar, dass es sonst kaum Leute gibt, die das machen können und noch keinem Team zugehörig sind.
Genau. Ja, und dann haben wir das gemacht. Er hat das auch, glaube ich, so gesagt gehabt, dass der Carsten, also in der ersten Mail, die er geschrieben hat, dass du... Hat er sich auf dich bezogen?
Das weiß ich gar nicht, dass er das gesagt hat.
Ja. Cool. Ja. Und dann haben wir ein Angeln abgemacht, weil das natürlich für uns direkt mega interessant war. dass da jemand auf uns zukam, der gesagt hat, hey, ich möchte ein Weltmagazin machen und hätte euch beide unter Umständen gerne als Redakteure.
War es nicht so, dass auch parallel so ein paar Gedanken von euch in die Richtung gingen, mal selbst sowas in der Art zu machen?
Doch.
Was aufs Papier zu bringen schon, ne?
Doch, das war in der Zeit auch genau so, aber das war halt schwierig, weil eben Sven und auch ich halt ganz normal im Berufsleben halt stehen und da auch nicht die Zeitkapazitäten aufbringen konnten, die man vielleicht gebraucht hätte, um sowas eigenständig zu machen. Aber wobei man noch sagen muss, dass das damals echt noch extrem weit in den Kinderschuhen stand, ja, mit einem eigenen Ding. Und dann kam eben das Heimen und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Wir haben dann ein Jahr Magazin gemacht, ganz normal, vier Magazine ohne DVD. Dann haben wir irgendwann gesagt, wie können wir das Heft noch verbessern? Dann haben wir es mit DVD gemacht. Ich glaube ich weiß gar nicht, wie viele Jahre lang. 4 Jahre, glaube ich, jeweils immer mit Beilage, mit gratis Beilage DVD. Ich mich dann noch an die ersten Filmdrehs erinnere, das waren absolute Highlights. und dann irgendwann hat sich das dann so auseinandergelebt, beziehungsweise wie das dann manchmal so ist.
Man war da eigentlich schon mit der DVD schon einen Tick zu spät dran, ja. Ich bin klar, war das am Anfang, glaube ich, noch schon ein krasser Mehrwert für die Leute, nur als YouTube immer stärker wurde und es normal war, dass jeder seine Filme schon auf YouTube einstellt und auch jeder neue Kanal eigentlich schon mehr Klicks generiert mit den Filmen, wie dann ihr auf euer... wie die Leute, die sich die DVD anschauen, war es, glaube ich, nicht mehr so interessant für die Menschen, da irgendwas beizusteuern.
Je stärker YouTube wurde, desto schwieriger oder desto weniger interessant war natürlich dann eine DVD, wo 4, 5 Videos drauf waren, die man dann in zigfacher Ausführung auch parallel bei YouTube abrufen konnte. Ja, und dann ging das Ganze so seinen Gang. Dann hat sich die Zusammenarbeit irgendwann mit Simon aufgelöst und dann haben wir eben das Godzilla-Projekt begonnen, was Sven ja bis heute noch verfolgt und ich bin dann...
Godzilla kann man vielleicht auch mal, einfach nur, dass die Leute wissen, was es ist und es gibt es ja noch und wer Interesse hat, kann da auch gerne mal vorbeischauen. Erklär's mal, was war Godzilla, wo kam es her? Es kam ja von Carpzilla.
Genau, Carpzilla ist wohl, oder vielleicht auch nicht.
Ja, ich weiß ja gar nicht, wer es hört.
Genau, ne? Deswegen muss man, also Carpzilla ist
vielleicht sind das hier irgendwelche Hausfrauen, ja, die mittags ihre Küche putzen, denen es langweilig ist und die haben das gefunden und denken sich, Mensch, der Hannes ist ein sympathischer Mensch, ich höre mir jetzt mal an, was der erzählt.
So wird es wahrscheinlich sein.
Ja, man weiß es nicht.
Nee, Carpzilla ist eben ein riesiges Portal, sag ich mal, mit ganz vielen Anhängern aus der Karpfenszene. Und die haben diese Anhänger, weil es eben auf diesem Portal unheimlich viel Content gibt in verschiedenen Formen, in Textform, in Videoform.
Und die Karpfenszene ist auch riesig. Ja. Ich sag mal so mit der Raubfischszene mit Sicherheit mit die größte Szene und auch mit die leidenschaftlichsten Angler. Ja. Ne? Bestimmt ähnlich leidenschaftlich wie die Welsangler, nur halt es gibt viel, viel mehr davon und darum funktioniert sie auch so gut bei Karpfenszene.
Genau, und das ist halt ein riesen Portal, was da entstanden ist, oder ist Portal der richtige Begriff?
Ja, schon. Ja. Online-Portal.
Genau. Online-Plattform, ja.
Online-Plattform, genau. Ja, und Godzilla ist quasi so das Pendant nur im Weltsbereich. Also irgendwann hat sich die Idee gebildet, ja, man könnte doch sowas auch im Weltsbereich machen. Dann wurden Überlegungen gemacht, wie man das machen kann. Dann wurden Kontakte geknüpft zwischen Sven, mir und den Jungs, die Godzilla gemacht haben oder immer noch machen. Ja, und dann ist das so entstanden und dann haben wir das aufgezogen. Online sind wir jetzt seit Ende 2018?
Ja,
Ende 2018, ja. Dezember 2018, genau. Und seitdem gibt es da auf diesem, also na, www.cat-zilla.com, ist es com?
Ich weiß es nicht, ja.
Ich weiß es selber nicht, das ist ganz peinlich.
Ich glaube, es ist .de, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Doch, ich glaube, doch, es ist com. Es ist com. Genau. Da gibt es regelmäßig...
Du sagst noch wir, also du gehörst da jetzt nicht mehr dazu.
Nee, aber
hast bis vor kurzem und
man,
ja.
Wenn man so redet, so
Sprachgebrauch
weil man,
drin,
weil man eben dabei war, als es aufgezogen wurde und weil ich ja nach wie vor auch mit Sven in engem Kontakt stehe und man sieht natürlich auch darüber spricht, rutscht dann das Wir halt immer nochmal raus.
Ich hab's nur gerade erwähnt, dass die Leute jetzt verwirren oder so.
Ja, hast du recht. Und seitdem gibt es da regelmäßig Content zum Ballerangeln.
Content heißt Berichte, Tourberichte,
Interviews,
Erklärungen.
Kolumnen zu verschiedenen Themenbereichen. Videos hast du schon gesagt.
Ja. Wobei Videos, die selbst auf der Plattform hochgeladen werden oder nur Videos?
Die sind bei YouTube dann
also einfach Verlinkungen von YouTube. Wie auch deine Videos werden ja öfter auch mal verlinkt dort, ne?
Genau. Genau, und jetzt ist eine Verlinkung zum Godzilla-YouTube-Kanal. Richtig.
Stimmt, Godzilla hat einen YouTube-Kanal
mit
eigenen Videos, was dort auch dann noch ein bisschen Text dabei steht, ja.
Genau.
Und Podcast,
genau. Und Podcast, genau, macht das Sven jetzt seit seit, Moment, jetzt muss man sagen, Ende 2019.
Du warst der Erste, ne? Habe ich mir angehört, genau. Als ich bei Chris Enders Hechtangeln war. Auf dem Heimweg habe ich mal es reingezogen.
Richtig, genau.
Wobei ich aber auch sagen muss, also Props hier jetzt einfach mal an Capzilla. Ich verfolge das auch mittlerweile nicht mehr so häufig wie früher. Aber Capzilla fand ich schon immer irgendwo cool. Auch die Leute, die da drauf waren, fand ich cool. Und was ich halt auch interessant finde, dass viele Teamangler so ein bisschen mal nach vorne gehoben werden, dass so ein bisschen mehr durchleuchtet wird, wie so der Einzelne tickt. Und das Thema Podcast gibt es dort schon seit über 2 Jahren. Und ich glaube, im deutschsprachigen Raum waren die Ersten. Also ich meine, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ihr könnt mich nicht korrigieren, aber ich glaube, es war so. Im deutschsprachigen Raum waren die, glaube ich, die Ersten, die Angel-Podcasts gemacht haben. Oder fällt dir noch ein anderer ein, vor 2 Jahren schon was gemacht hat?
Nein. Nee, ne? Ich glaube, das waren die Ersten.
Ja, und ich habe es damals schon extrem gefeiert, ja. Zum Beispiel Format mit Ralle Staudinger, so ein Karpfenangler der alten Schule, mit ihm war ich auch selbst mal angeln. Wo ich noch in der Berufsschule war, da haben wir uns am Wasser getroffen und haben ein paar Wochen dasselbe Gewässer beackert und ich habe es total gefeiert. Im Auto, ne, das war so die Zeit, man hockt im Auto, hört sich irgendwelche Mucke an, ja, und irgendwann wird es langweilig und da ist halt das Thema Podcast geil. Und Podcast kann man sich zu allen möglichen Themen anhören und Capzilla waren dann die Ersten, die deutschsprachigen Angel-Content geliefert haben und da vergingen die Fahrten immer wie im Flug zum Gewässer. Und das ist auch so mit ein Grund, warum ich mal gedacht habe, Mensch, wir von Zack Fishing müssten eigentlich auch damit starten. Und nachdem ich mir jetzt auch viele andere Podcasts auch aus anderen Bereichen angehört habe, habe ich gedacht, komm, warum nicht, ne? Und ich bin echt mal gespannt, wie es angenommen wird. Und ja, deshalb hocken wir jetzt hier und Hannes erzählt, wie er damals so nach vorne gegangen ist in der Angelbranche oder in der Angeljournalismus-Szene.
Ja, ganz genau. Aber ich glaube, wir sind... Ja, aber wir waren schon jetzt so weit quasi. Also ich bin dann.
Wir haben Capzilla erklärt und
Capzilla, ja. Genau, und dann hat sich das, dann bin ich irgendwann, das habe ich glaube ich auch schon im Interview, klar, haben wir drüber gesprochen auch schon, quasi dort weggegangen, weil ich eben gemerkt habe, dass sich Differenzen ergeben haben zwischen mir und eben den Leuten, mit denen ich dort zusammengearbeitet habe. Also, das jetzt Differenzen hört sich immer sehr negativ an. Aber ich finde halt,
es gibt. Ich meine, Differenzen gibt es ja überall. Die Frage ist halt, sind die so groß, dass man irgendwann sagt, nee, ich würde mich woanders wohler fühlen oder wenn ich damit aufhöre, würde ich mich wohler fühlen. Das heißt ja nicht, dass es irgendwie einen krassen Streit oder so gab, ja.
Ja, man kann es vielleicht besser oder anders ausdrücken. Wir haben halt einfach vielleicht nicht genug zusammengepasst. So kann man es vielleicht sagen, was jetzt ja an keine Richtung, keine Partei, in Anschuldigung oder sonst irgendwas ist. Wir haben einfach nicht gut genug zusammengepasst, um da langfristig was zusammen zu machen. Das haben wir halt dann ich habe das für mich gemerkt irgendwann und habe dann gesagt, okay, ich gehe den nächsten Schritt. Hab dann mit dir ja den Kontakt
gehabt. Was man noch sagen kann, mit Sven bist du noch dicke. Ne? Viele fragen das, glaube ich, immer noch.
Ja,
deinen Videos habe ich es gelesen. Ne? Deshalb kann man es, glaube ich, nicht oft genug erwähnen, dass es da keinen Streit gibt.
Nee, absolut. Also wir waren jetzt letztes Wochenende noch zusammen unterwegs. Mit Sven ist alles gut nach wie vor. Da kann ich alle beruhigen. Aber auch mit Marc Dörner, Christopher Paschmanns und der ganzen Capzilla-Crew. Also das ist jetzt... auch wenn man da, wenn sich da die Wege getrennt haben, das ist total harmonisch und friedlich auseinandergegangen und gar nicht irgendwie blöd oder sonst was. Wenn ich die Jungs heutzutage noch sehe, auf einer Messe oder so, man redet ganz normal, man geht normal miteinander um, man schätzt sich nach wie vor und es gibt ja auch keinen Grund, warum sich daran was ändern sollte. Ich finde, das gehört dann halt auch immer zu einer guten Zusammenarbeit dazu, dass die halt dann, wenn man sie mal beendet hat, dass das trotzdem nicht dazu führt, dass man sich da gegenseitig die Köpfe einhaut. Es gibt ja auch keinen Grund, ja.
Und Christian schenkt da gerade ein Glas Wasser ein.
Das ist so,
ich hab's gesehen, so im Augenwinkel. Ich denke, komm, Christian, ne? Dass du auch was zu tun hast und nicht nur daneben hockst. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Genau, ja. Und dann hatten wir ja Kontakt. Und ich muss echt sagen, ja, also du darfst dich gerührt fühlen, jetzt nachdem ich das von mir gegeben habe. Wir haben ja so einige YouTube-Kanäle und ich feiere jeden, mit dem wir selbst YouTube machen. Ob das ein Jimmy ist, ob das ein Eule ist, ob das ein Tim ist. Aber mit dir läuft dieses YouTube-Projekt so reibungslos geil. Das glaubst du gar nicht, ja? Also, wir hatten ja Eule letzte Woche hier und er sagt, ey, ich muss dir mal schreiben, ey, das gibt's ja nicht. Ich stehe dann mit total schlechtem Licht da.
Ja, nee, also ich bin froh, dass es gut läuft oder dass es dir auch... zusagt, gefällt.
Wenn es mir gefällt, muss es im Prinzip auch allen anderen gefallen. Und man sieht es ja auch anhand der Redaktion, der Reaktion auf die Videos, die Kommentare. Ich habe eben mal ein bisschen was durchgecheckt nochmal. Die die Leute feiern es, glaube ich. Ne? Und auch wenn man jetzt nicht immer die mega krassen Klicks hat, ich meine, auf Blei-Videos oder Posen-Videos ist das vollkommen klar, aber die Leute feiern den Content und wenn es mal, sag ich mal, ein bisschen ja, was gibt, was nicht nur unbedingt den Weltangler anspricht, sprich so Tour-Videos, dann hat man ja auch richtig viele Klicks drauf. Guck mal, das Video mit Alvis, wo er mit eurem, sag ich mal, etwas älteren Freund auch angeln war und hab ihm Hilfestellung gegeben, hat ihm zum Lebensfisch verholfen. Die Leute haben das alle total gefeiert.
Ja, definitiv. Also es ist auch, das kann ich vielleicht an der Stelle auch einfach mal gerade nutzen, um auch Danke zu sagen, gell, für dieses ganze Feedback. Ich find's super geil, wie das läuft. Letzten Endes ist ja der YouTube-Kanal nur dann auch.
Sag mal noch, welcher YouTube-Kanal? Ne? So. Wenn jetzt die alte Hausfrau zuhört und denkt, ja, wo soll ich denn da gucken?
Ja, ich meine hier diesen YouTube-Kanal über unnützes Bundesliga-Wissen, genau, von Johannes Martin. Nee, Zackfishing Wels, so heißt der Kanal, den es jetzt seit wie lange? 3 Monate, 4 Monate?
Boah, wann haben wir angefangen?
Oktober, November, September, ja. Oktober.
Ich glaube November?
Irgendwie so.
November.
So, ja. Den es seitdem gibt und seitdem ist da wirklich, ja, total tolle Resonanz in den...
Jede, Hannes, am Anfang hast du gesagt, Mensch, lass uns mal nicht kommunizieren, dass jede Woche ein Video kommt, da werde ich so unter Druck gesetzt. Seitdem ist jeden Sonntag pünktlich um 18 Uhr ein Video rausgekommen.
Ja, das ist richtig.
Und ich lasse mir es jetzt von dir auch nicht mehr verbieten, Hannes, wir kommunizieren das jetzt.
Du kannst das ruhig machen.
Dass jeden Sonntag um 18 Uhr ein Video rauskommt, weil, wie weit haben wir jetzt vorgeplant? Bis
März, 8. März, glaube ich.
Ja,
bis 8. Wenn März. Das ein Sonntag ist, dann ist es der
Tag. Und die sind auch schon alle geschnitten, ja, die Videos, ja? Also, ja.
Wobei ich da auch nochmal an der Stelle nochmal Danke sage, an Jan Lehmann, weil vom Jan kommen,
ja,
sind auch dann, wenn bis März sind dann insgesamt 4 Videos vom Jan auch drin. Also ohne die könnte ich soweit auch nicht vorausarbeiten,
Elbe,
ganz klar.
Und 3x Suriname?
Genau. Ja, und dann natürlich hier an die ganze Zusammenarbeit. Kann man das nennen? Ja, kann man
ja
nennen.
Natürlich.
Mit überall, mit Johannes Rofner, mit der Anna.
Also überall, um so ein bisschen auszuholen, mit dem haben wir auch noch einen Podcast, ich glaube, das wird auch lustig. Überall ist quasi die Firma von meinem Kollegen, Freund Johannes Rofner. Johannes hat mich 2014 mal auf Facebook angeschrieben. Und zwar, damals hatte ich noch Privat-Facebook und man kriegt ja regelmäßig irgendwelche Bewerbungen, Anfragen und so. Meistens sind das 2 Sätze, kein Foto und nix und man denkt sich, ja, was steckt denn dahinter? Und Johannes hat mir direkt einen Videolink geschickt, wo er Tackle von uns, was er selbst gekauft hat, richtig geil in Szene setzt. Und damals war Johannes einer der ersten, die cineastisch gefilmt haben. Johannes hat damals schon beim Fernsehen gearbeitet und hatte damals richtig Plan schon von dem Thema Film mit DSLRs. Und dementsprechend haben wir uns mit dem, ja, was heißt zusammengetan? Ich habe ihn dann in Spanien mal getroffen, durch Zufall, weil sie auch gerade am Ebro waren. Ich war da Spinnfischen am Ebro, war auch 2014. Und da haben wir auch schon ein bisschen was gefilmt. Und dann haben wir uns halt direkt für eine DVD verabredet, für eine Tour. Und da haben wir auch 2014 gemeinsam schon eine DVD rausgebracht. Er hat sie produziert, Cat Voyage. Und seitdem haben wir stetigen Kontakt und er ist jetzt für den Schnitt, also seine Firma mittlerweile, sie haben auch schon ein paar Angestellte, er macht das auch zusammen mit seinem Kollegen Clemens, der uns auch hier alles mitempfohlen hat für den Podcast, ja, und sie schneiden bis jetzt fast jedes Video von Zackfishing. Sie haben auch eine Zeit lang die Videos von Maxi, Yoshi, David geschnitten. Das ist jetzt ein bisschen anders organisiert, aber ansonsten schneiden sie alles. Jetzt wird Tim uns so ein bisschen unterstützen von Time to Catch. Der wird jetzt weniger im Bereich Grafik machen, mehr im Bereich Videoschnitt, aber ansonsten können wir, glaube ich, unseren, in Anführungsstrichen, Erfolg auf YouTube auch den Schnittkünsten und der sauberen Arbeit von Johannes und vor allen Dingen auch seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ja, in erster Linie die Anna. Ich kenne, liebe Anna, wenn du das hörst, hörst du wahrscheinlich nicht, aber ich muss wirklich sagen, ich kenne niemanden, keine Frau, die so perfekte Arbeit leistet, ja, in diesem Bereich. Gut, in diesem Bereich kenne ich auch nur eine Frau, aber mal generell, ja. Also ich muss jetzt aufpassen, weil jetzt gerade eine um die Ecke kommt und einen bösen Finger zeigt, ja. Nur den Pistolenfinger, nicht den Mittelfinger. Die leistet natürlich auch gute Arbeit, aber die Anna ist wirklich eine,
ja,
Bombe.
Ja, absolut. Ja? Also das ist schon Wahnsinn, das muss man hier auch nochmal ganz klar hervorheben.
Auch viel, viel besser als Rofi, muss ich ganz klar so sagen.
Der schickst du das Rohmaterial von den Videos und hast natürlich ja schon selbst einen groben Plan davon im Kopf, was da, wie es nachher aussehen soll und es kommt zurück und im Prinzip kann man das immer schon so lassen. Also das,
und Anna ist keine Anglerin, aber trotzdem
halt dazu sagen,
hat die sich so reingefuchst und auch schon so ein gutes Verständnis, was muss man wegschneiden, was kann drin bleiben.
Ja, ja, absolut, also perfekt.
Also Jimmy ist auch begeistert, Chris, wenn du mehr mit ihr zu tun hast, du wirst auch noch begeistert sein. Also lieber Tim, Tim wird dir die Podcasts hören. Tim ist übrigens morgen dran, also für euch nächste Woche. Nächste Woche Podcast Nummer 5, da ist Tim dran. Das wird nicht einfach, Tim, dass du auf ähnliche Art und Weise gelobt wirst wie die Anna jetzt und auch eine ähnliche Arbeit ablieferst. Also wir sind alle gespannt und du wirst vermutlich böse auf die Ohren kriegen, weil du, glaube ich, an Anna nicht tippen kannst. Wie böse, ey. Nee, aber es ist schwer. Tim, mach da nichts draus. Auf die Stufe wie Anna zu kommen, das ist generell fast unmöglich.
Ja.
Es war eine richtige Liebeserklärung jetzt. Eine arbeitstechnische Liebeserklärung.
Ja. Aber es ist doch, jetzt stell mal vor, wir sitzen aber in einem halben Jahr hier und sagen, ey, der Tim, der ist jetzt innerhalb von kürzester Zeit auf das Niveau von der Anna. Das ist doch auch ein Ding, was sein kann.
Das ist, so viel könnte ich nicht zahlen.
Belassen wir es dabei.
Ja, belassen wir es dabei. So, ja, also Hannes kam dann zu uns, da haben wir YouTube gemacht und das sind ja jetzt so grob auch, sagen wir, deine Hauptaufgaben bestehen ja schon darin, den YouTube-Kanal zu befeuern. Du unterstützt uns natürlich auch auf der einen oder anderen Messe, du warst ja auch mit in Wallau und mit in Passau und ab und an kommen auch mal Fotos und auch in der Produktentwicklung ist eine Kooperation da, ja, weil ich ja auch nicht, sag ich mal, alles so exzessiv testen kann, wie du das zum Teil machst, da du Student bist, kann man glaube ich schon so sagen, hast halt hier und da, wobei du ja sagst, du hast schon extrem viel Mühe in deinem Studentendasein. Das ist nicht so locker, wie viele sich das vorstellen, aber trotzdem kommst du ja noch sehr häufig ans Wasser und dementsprechend unterstützt uns natürlich auch in der Produktentwicklung.
Ja, definitiv. Also wo ich was hinzufügen kann oder was ergänzen kann oder wie auch immer eine Meinung geben kann, gebe ich die natürlich gerne ab, ganz klar.
Kann man sagen, ich meine, Deutsch studierst du, warum studierst du Deutsch? Kann man das sagen?
Ja, weil es immer schon mein absolutes Lieblingsfach war. Vielleicht, weil es eben auch eine Leidenschaft, das Schreiben ist halt schon irgendwo auch eine Leidenschaft von mir. Das hängt natürlich dann ganz eng mit Deutsch zusammen. Aber
du hast ja auch ein berufliches Ziel
damit. Ja, natürlich. Ja. Und das berufliche Ziel ist jetzt nicht, dass ich das jetzt irgendwie auf Bachelor studiere und dann irgendwas damit mache.
Du wirst ein Buch über unnützes Bundesliga-Wissen schreiben.
Zum Beispiel, genau. Nee, ich studiere halt Deutsch und parallel dazu noch Geschichte auf Lehramt für Sekundarstufe 1.
Mhm. Genau. Das heißt, der Hannes will mal Lehrer werden.
Das ist der Plan.
Und du hast mir gesagt, als wir das Interview für YouTube aufgenommen haben, es kann sein, dass ich da mal kurz einen Namen von einem Politiker verwendet habe, das müssen wir rausschneiden, weil du ja generell dich nicht politisch äußern darfst als Lehrer, ne?
Ja, ist eher schwierig. Also ich darf auf keinen Fall irgendwelche Tendenzen. Klar ist es so, dass man in der Schule gerade dann auch als Geschichtslehrer spricht man auch über Politiker, ja, auch Politiker aus der Vergangenheit. Aber ich bin
du darfst jetzt nicht sagen, das finde ich gut oder schlecht.
Also ich dürfte jetzt nicht sagen, wählt bitte, weil ich der Meinung bin, das ist gut, wählt bitte die und die Partei. Ja. Ja, ich kann natürlich sagen, geht wählen, weil klar, das ist was immer sinnvoll ist, aber ich darf jetzt nicht sagen, mach dies, mach das. Mhm. Das ist nicht meine Aufgabe.
Aber ihr dürft als Lehrer schon, sag ich mal, privat oder in solchen Sachen schon auch Meinungen äußern. Also jetzt nicht unbedingt krass politisch, aber so generell kannst du auch mal sagen, wenn du was scheiße findest, wenn das jetzt nicht überkrass politisch ist.
Ja, also klar. Ja. Letzten Endes macht mich das hier auch dann nochmal als Person authentisch. Mhm. Ja. Nur ich darf halt nicht so stark Einfluss nehmen.
Ja, klar, klar.
Oder Einfluss nehmen nur im gewissen Bereich, ja.
Ja, ja. Ja, ist schon immer so ein bisschen, man ist da schon, glaube ich, vorsichtiger, oder? Wenn man jetzt auch vom Mikro, ich weiß nicht, vielleicht hören da hier nur 5 Leute zu, aber wenn man so ein YouTube-Video macht, was nachher 25.000 Leute sehen, muss man da schon so ein bisschen aufpassen, was man von sich gibt, oder?
Absolut, weil du weißt halt nicht, wer es sieht. Das kann ja jeder sehen. Das ist ja heutzutage, YouTube ist ja mittlerweile, wird ja von jedem konsumiert. Mhm. Also ich kenne mittlerweile auch viele, früher war das ja so ein Ding von eher jüngeren Leuten, aber ich kenne mittlerweile auch viele Ältere, die dann... Mhm. Ältere, 50-Jährige oder so, die dann daheim
sitzen. Noch älter, mittlerweile hat ja jeder ein Smartphone, und YouTube ist nichts mehr, was man nur am Rande mal mitbekommt, sondern fast jeder guckt das. Ist mittlerweile auch daheim auf dem Fernseher, Smart-TV kommt ja immer mehr.
Ja, es ist mittlerweile es ist nicht nur eine Zahl, es sind halt eben Menschen dahinter und das kann jeder hören und deswegen hat man eine Öffentlichkeit, in der man steht und da muss man halt einfach, wie das jeder so macht, gucken, dass man, was man so von sich gibt.
So, wobei, so wie ich dich kenne, glaube ich, brauchst du da nicht zu extrem aufzupassen, weil deine Meinung, glaube ich, könnte man auch durchaus, egal wann du sie äußerst, fast immer vor einer Klasse vortragen. Ja?
Ja.
Würde ich mal so sagen, manches ist vielleicht so, wenn wir privat reden, ein bisschen härter ausgedrückt, als man es vor einer Schulklasse ausdrücken würde. Aber im Großen und Ganzen, Hannes, ich glaube, du wirst ein guter Lehrer und du bringst
auch
was Vernünftiges bei. Ja?
Das ist gut.
Müssen wir mal festhalten hier so. Ich wollte hier noch sowas. Wir haben uns heute Morgen ja auch kurz unterhalten per WhatsApp. Und da haben wir uns auch so ein bisschen über die Aufgaben in YouTube unterhalten. Und da haben wir so ein bisschen über Text gesprochen. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was so dahinter steckt bei so einem YouTube-Video? Was da alles geplant werden muss? Weil die Leute denken jetzt, Mensch, ein anderer schneidet das, du drehst das, aber dann ist ja für dich gar keine Arbeit mehr da. So ist es ja nicht. Ne? Die Leute sehen das, glaube ich, manchmal gar nicht, was vonnöten ist, bis so ein Video online geht. Beschreib doch mal von der Idee, bis man das online stellt, was da alles erledigt werden muss. Dass die Leute mal so ein Gespür dafür kriegen, dass das wirklich Arbeit auch ist.
Also komplett von der Idee über den Drehtag auch noch
hinweg. Ganz kurz mal so, dass die Leute mal so ein Gefühl haben, was muss man alles beachten.
Naja, grundsätzlich hast du die Idee, ganz klar. Das ist auch immer schon so ein Ding, was für ein Themengebiet suche ich mir aus. Das muss ja auch irgendwie Sinn haben. Wenn man das hat, überlegt man, wo kann ich das Ganze gut umsetzen, braucht dafür ein Gewässer, dann braucht man einen Tag, der passt. Wettertechnisch, wenn es viel stürmt und viel regnet, ist ganz schlecht, obwohl das auch schon passiert ist, als wir gefilmt haben, ist dann halt so. Dann brauchst du am Wasser eben schon einen Drehplan, würde ich sagen, damit du halt nachher alle Sequenzen abgefilmt hast, die du brauchst. Es nutzt nichts, wenn du zu Hause nachher sitzt und merkst, ach, mir fehlt noch die eine Sequenz und drehst die dann nochmal nach in vielleicht einem ganz anderen und einer ganz anderen Rahmenbedingungen, sag ich mal, wo es auffällt, dass das jetzt ein ganz anderes Session ist.
Das heißt, die Arbeit beginnt schon vor dem eigentlichen Angeln.
Ja, ja, ganz weit davor. So, und klar, im Idealfall fängst du noch einen Fisch. Ja, muss aber auch nicht sein, wenn es um reine Informationsweitergabe geht, muss es nicht immer ein Fisch sein. Ich denke, dass man sieht, dass das, was wir da weitergeben, auch funktioniert, sieht man dann, wenn man Videos von irgendwelchen Touren wieder einstreut. Da wenden wir dann das quasi direkt in der Praxis an der Praxis an, was wir in der Theorie vorher in Infovideos erzählen, und dann hast du halt die Fische dann dabei.
Du musst gucken, dass das Kameraequipment vollständig vorhanden ist, dass die Akkus geladen sind, die Speicherkarten leer sind. Erzähl mal, was du so alles dabei hast. Weil ich glaube, die Leute, die sich ein bisschen auskennen, sehen schon, dass du ein bisschen mehr Plan hast als der otto-normale Camcorder-Filmer, der einfach nur draufhält. Ich glaube, das sieht man mittlerweile schon.
Ja, also im Prinzip zwei Kameras, dann die entsprechende Beleuchtung, ein Mikrofon mit...
Also zwei DSLRs mit auch entsprechenden Objektiven. Wie viele verschiedene Objektive hast du mittlerweile?
Vier?
Ja,
ich glaube vier.
Also es ist im Prinzip so ein bisschen das, was ich dir vermacht habe, meine alten Canons, weil ich ja mittlerweile eher der Sony-Typ bin.
Richtig. Dann halt Beleuchtung, weil nachts meistens, wenn man nachts irgendwie einen wilden Drillfilm oder was, ist es ja, wie das nachts oft so ist, relativ dunkel.
Nachts ist oft dunkel, ne?
Und da braucht man halt das entsprechende Licht. Dann
nachts ist immer kälter als
draußen. Wenn wir noch Wind haben, dann braucht man das entsprechende Mikrofon, damit man das, was gesprochen wird, auch versteht, mit einem entsprechenden Fell oben drauf, um das Ganze noch ein bisschen besser abzupuffern, sagt man das so?
Katzenfell, ja, kann man sagen.
Was brauchen wir noch? Speicherkarten brauchen wir, geladene Akkus brauchen wir. Wir brauchen auf jeden Fall eine Stromquelle nochmal für die Akkus zu laden, wenn es jetzt über ein paar Tage geht.
Auch noch eine.
Habe ich jetzt ja günstigerweise noch eine gekriegt. Ja. Was haben wir noch? Stative braucht man, gerade wenn man alleine filmen geht. Zwei Stative, weil man ja dann immer noch gern zwei Perspektiven hätte, aus denen man filmt. Gut ist auch eine Fernbedienung grundsätzlich, auch beim Fotografieren alleine, aber obwohl beim Film ist genauso, wenn du mit dem Fisch dann da sitzt, ist es cool, wenn du auf eine Fernbedienung drücken kannst, damit die Kamera dann einfach losfeuert.
Um es kurz zu machen, man braucht allerhand Zeug, ja, was auch nicht nur mal 500 Euro kostet, sondern ich sag mal, wenn ich mal deine Ausrüstung so zusammenzähle, ich mache es aus dem Kopf raus, das sind bestimmt 4.000, 5.000 Euro, wo du immer dabei hast, ne?
Ja.
Es ist also schon einiges, was man da mitschleppen muss.
Ja, es sind im Endeffekt, also früher, oder wenn ich nur angeln fahre zum Angeln, nicht filmen und will nur gerade vielleicht ein paar Fischfotos machen oder so, dann habe ich halt einen Pelicase dabei, jetzt habe ich drei dabei. Vielleicht ist das so ein Anhaltspunkt, was man vielleicht mal so nennen kann. Ja, dann, was haben wir jetzt eben gesagt?
Ich will es jetzt einfach nur mal den Leuten so ein bisschen nahe bringen, die denken, Mensch, YouTube, das macht man privat und so, und das ist lächerlich, dass man mittlerweile da auch ein bisschen was bekommt dafür, sehe ich gar nicht so. Das ist richtig harte Arbeit, und vor allen Dingen, wenn man das so konstant macht wie du, da steckt da ein richtiger Plan dahinter und auch ein gewisser Arbeitsaufwand, der auf jeden Fall auch entlohnt werden muss, anders geht es gar nicht.
Das auf jeden Fall, es ist schon viel Arbeit, wobei,
aber es macht Spaß.
Es ist sehr coole Arbeit. Ja. Also ich tue mich immer noch schwer damit, mich da mit irgendjemandem gleichzusetzen, der 8 Stunden auf dem Bau arbeitet oder so. Das ist was anderes.
Nee, klar.
So ist es ja auch nie. Du arbeitest ja nie 8 Stunden am Stück. Manchmal zwar schon dann, wenn es gerade läuft am Wasser, dann
machst du es mal
10.
Das finde ich aber gut, dass da auch der gewisse Respekt da ist, sag ich mal. Ja. Ne? Natürlich ist es ein enormer zeitlicher Aufwand für YouTube und so, aber ich finde es trotzdem geil, wenn jemand sagt, Mensch, mir ist schon bewusst, dass jemand, der 8 Stunden auf dem Bau arbeitet, ein größerer Teil seines Lebens oder auch seiner Gesundheit und so weiter dafür opfert und da vielleicht mehr Energie reinsteckt, als ich, sag ich mal so, neben meinem Hobby. Weil es gibt auch YouTuber, die sagen, hey, ich habe einen YouTube-Channel, da kommt einmal die Woche ein Video und ganz ehrlich, ich arbeite mehr als ein Otto-Normal Angestellter mit 40 Stunden die Woche. Ja. Auch aus unseren Kreisen kamen da schon Videos und ich glaube, das kommt da meistens von Leuten, die noch nie in ihrem Leben richtig gearbeitet haben. Ja,
das glaube ich gar nicht richtig einschätzen können.
Glaube ich auch.
Mhm. Also ich, von der Aussage würde ich mich auch ganz klar distanzieren. Weil ich, also für die, die es nicht wissen, ich habe mein Leben lang jetzt nicht nur studiert, ich habe auch schon eine Ausbildung gemacht und 5 Jahre als technischer Zeichner ganz normal gearbeitet, 40 Stunden die Woche. Ist jetzt auch keine körperliche Arbeit, aber es ist eben Arbeit. Und das war definitiv mindestens gleichzusetzen, wenn nicht viel anstrengender als das. Weil man darf nicht vergessen, es ist zwar alles viel Arbeit und viel Stress, aber es ist immer noch Angeln und letzten Endes beschäftigt man sich während all dem mit einem Hobby, was man liebt. Und das holt auch nochmal viel raus. Zumindest für mich, ich kann da ja nur für mich sprechen.
Also ich muss sagen, ich war das letzte Mal, leider jetzt schon ein paar Monate nicht mehr, Welsansitzangeln zumindest. Und ich war im Oktober 4 Tage in Frankreich und ich habe gesagt, ich fahre jetzt in Urlaub. Ich habe 6 Videos gemacht. Für mich war es Urlaub. Also echt
so ja, krass.
Aber wenn ich hier im Büro hocke und mich mit den alltäglichen Themen eines Geschäftsführers und auch Produktentwicklers und was weiß ich, was ich alles mache, beschäftige, da bin ich abends ganz ausgelaugt, wie wenn ich wegfahre und nur filme und fotografiere. Klar, es ist Arbeit und jemand, der mitfährt und vielleicht nur das Fischefangen im Kopf hat, der hat da auch manchmal gar nicht so das Verständnis dafür. Das habe ich früher als gemerkt. Ist auch mit ein Grund, warum ich heute nicht mehr mit allzu vielen verschiedenen Leuten losfahre, weil ich genau weiß, ich muss meinen Plan abarbeiten. Und wenn jemand mitfährt und denkt, wir machen jetzt nur Urlaub, ja, und es geht nur ums Fischefangen, Fehlanzeige. Ich muss halt schon gucken, dass ich meinen Plan abarbeite mit Videos und Fotos. Aber trotzdem bin ich danach entspannt, ja, und gut drauf und nicht irgendwie gestresst.
Ja, ist so. Ist auf jeden Fall so. Also es hat auf jeden Fall noch einen riesen Urlaubscharakter. Ja. Das kann man auf jeden Fall so sagen. So, und ja, wenn dann alles im Kasten ist, dann geht's nach Hause, dann wird alles sortiert, das Filmmaterial, sinnvoll sortiert, damit der es dann schneidet oder die es dann schneidet, nicht nachher noch die Arbeit hat, sich alles angucken zu müssen, was totaler Rotz ist, was vorab schon raus kann. Das kommt dann, weil wir so eine geniale Internetleitung haben, auf Speicherkarten und geht dann in der topmodernen Welt, die wir jetzt haben, komplett auf dem Briefweg.
Stimmt, du machst auch noch so, ne?
Nach Österreich, alles komplett.
Markus soll das ja auch machen. Also kurzer Blick nach links, Chris. Also, dass das funktioniert. Hannes kriegt's hin, da muss Markus das auch hinkriegen, dass das auf dem Postweg nach Österreich kommt. Das kannst du jetzt
so nicht. Da ruf mich von Italien. Sag das so nicht, dann ruf mich moin und Markus an und sag, was hast du gesagt?
Da müssen wir mal gucken, Carsten. Ja, das letzte Mal ist die verschwunden. Italien, sagt er dann. Nee, aber Markus weiß, wie es gemeint ist.
Ja. Und ja, dann geht das Ganze zum Schnitt. Wenn noch was dazu gesagt werden muss, mittlerweile hat die Anna das schon so gut drauf, dass die Zusammenhänge zwischen dem einzelnen Rohmaterial sehr gut versteht und perfekt umsetzt. Wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht so ist, muss man halt dann entsprechende Ergänzungen noch machen, kurz in Textform erklären, was wie zusammengehört. Genau, dann kommt das Ding zurück zu mir. Anna schickt mir das, lädt mir das hoch, ich schaue es mir an. Meistens passt es schon so oder es sind dann noch Kleinigkeiten. Dann lädt sie mir das fertige Video hoch im Backend, sagt man, glaube ich, beim YouTube. Im Hintergrund. YouTube
Studio,
Im Hintergrund lädt die mir das hoch, also so, dass es nicht für jeden zu sehen ist. Fügt auch immer schon den Titel ein und macht auch normalerweise den Abspann. Also das heißt, und da gehe ich jetzt direkt dazu über, also wenn man dann das Video im Hintergrund hat, dann ist es noch nicht fertig, weil letzten Endes braucht das Video noch einen Titel, es braucht einen Text, es braucht Tags.
Text, das Thema. Tags, ja.
Gutes
Thema. Ich habe gehört, Mr. Waller und Zackfishing Wells sind sehr beliebt als Tags.
Ja, es sind gute Tags.
Es sind gute Tags, habe ich gehört.
Offensichtlich.
Ja. So. Ja, wenn man was mit Wells macht, sollte man die verwenden.
Scheinbar. Und dann kommt noch die Infokarten und dann kommt der Abspann halt letzten Endes, so habe ich ihn eben schon genannt. Aber ich gehe es nochmal schnell von dazu.
Ja. Thumbnail, also, glaube ich,
schon Thumbnail, vergessen. Genau. Thumbnail, das ist auch noch.
Dieses Vorschaubild, also Daumennagel, genau, ja.
Das Vorschaubild, das soll ja auch immer noch interessant gestaltet sein, eben, damit das ein ansprechendes Video ist, das man da im Suchverlauf angezeigt bekommt. Dann muss ja auch noch ein Text in dieses Thumbnail rein, da muss man sich auch noch überlegen. Die Anna macht das dann auch immer akkurat fertig, schickt das Ding dann auch schon, lädt es auch immer schon hoch im YouTube-Hintergrund. Ja, und dann, was mache ich dann noch? Wenn sie den Titel eingefügt hat, dann lasse ich ihn so. Wenn nicht, fülle ich den aus.
Oder Titeländerung gibt es ja auch manchmal.
Genau, dann ändere ich den, genau. Wenn mir noch was anderes einfällt, Dann beim Text, das ist meistens dann dieser Einzeiler, der dann noch reingeschrieben werden muss. Ja. Der Standardtext ist dann meistens schon fertig, den habt ihr ja dann immer schon, ihr habt ja einen gewissermaßen Standardtext,
genau, der, unter, das kommt Text, unter, jedes der unter jedem Video, Video ist. Ja.
Die und Verlinkungen und sowas.
Genau, ja. Und die Verlinkungen zum Shop, die mache ich dann quasi nochmal.
Also ich schaue dann immer, welches Tackle wurde im Video verwendet hauptsächlich und die fünf am meisten oder die fünf Artikel, die am meisten ins Auge springen im Video, die liste ich auf und verlinke das dann direkt in den Online-Shop, dass wenn jemand sagt, hier, das finde ich cool, was er da verwendet hat.
Und ist ja auch so, dass die Leute oft fragen und da sehen sie es schon direkt. Und klar, ich meine letztendlich, wir wollen zwar euch Müssen vermitteln, wir wollen euch eine gute Zeit verschaffen mit unseren Videos, aber natürlich wäre es auch toll, wenn ihr bei uns einkauft und so ist das schon mal eine Hilfe für euch auch.
Ah ja, letzten Endes muss man.
Wir machen die Videos, also ich meine, das kann man ruhig so sagen, wir machen dieses ganze YouTube-Projekt funktioniert nur, weil wir mehr Zeug dadurch verkaufen wollen und es funktioniert, glaube ich, ganz gut und solange wir solche Zahlen schreiben, können wir auch YouTube weitermachen. Ah, ja. Da finde ich das eine ganz tolle Sache. Es würde sich halt nicht lohnen, Comedy-Videos zu machen. Auch wenn du jetzt ein guter Comedian wärst, würde es für uns ja keinen Sinn machen, da so viel Geld zu investieren in Videos, die uns nichts im Verkauf bringen. Ja? Wir sind eine Angelgerätefirma und letztendlich können wir euch nur auch Wissen zur Verfügung stellen, wenn wir auf der anderen Seite wiederum auch genügend verkaufen, um damit Geld zu generieren, was wir dann immer einsetzen können, um Videos zu produzieren.
Ja, ich denke, halt. So hat auch jede Seite was davon. Absolut. Wie der Eule immer sagt, Win-Win ist immer gut. Ja.
Und letzten Endes,
wir tun ja keinem weh damit.
Nö.
Ja, wir tun, die, wo es sehen, können es anklicken. Mhm. Die, wo nicht wollen,
klicken es nicht an.
Und die, wo kein Zackfishing-Zeug kaufen, weil sie Zackfishing scheiße finden. Die
sind selber schuld.
Ja. Die sind selbst schuld, aber ich gehe sogar, die müssen es ja nicht gucken. Ja, nee. Die können ja, was weiß ich.
Ist
was
ja die freie Entscheidung.
Absolut.
So. Und dann Tags.
Es ist auch so, dieser Podcast zum Beispiel, das geht ja so weit, also mittlerweile bin ich auf dem Stand, klar, das Equipment hier hat auch ein bisschen Kohle gekostet, über 1000 Euro, was wir hier stehen haben. Die Tonspuren nochmal überarbeitet wird, hochgesetzt wird und so, macht ja auch die Firma von Rofi, es kostet auch nochmal Geld und so. Aber letztendlich, der Rest hält sich in Grenzen. Chris muss sich jetzt extrem damit auseinandersetzen, wo können wir den Podcast hosten, ja, welche Plattformen nutzen wir da und so, das kostet alles Geld, aber wenn das mal läuft, wir hocken uns ja hin, quatschen ein bisschen, ja, und selbst wenn nachher nur ein paar Leute das hören, finde ich allein dieses Szenario hier zu hocken und ein bisschen miteinander zu reden, so geil, dass ich sage, egal wie viele Leute das hören, wir machen zuerst mal weiter. Ja, und auch wenn wir dadurch nichts mehr verkaufen, tut das hier nicht weh. Ja, so ein YouTube-Video ist halt, das ist mit deutlich mehr Aufwand verbunden.
Ja, definitiv. Vor allen Dingen, so braucht man sich auch keinen Stress machen. Wir können hier sitzen, komplett wie jetzt halt auch mit Boxershorts und Schlappen.
Ja, das sieht kein Mensch. Genau, außer in dem Video, in dem Foto von eben, was Chris gemacht hat.
Ja, aber da ärgern wir uns nur kurz drüber.
Das ist ja, das haben wir ja gestellt, das Ding.
Das haben wir dann, wir haben
akkurat gestellt.
Einen Pulli haben wir reingefotoshoppt.
Richtig. Ja. Ja.
Und das Doppelkinn weggefotoshoppt. Ja, Chris, notier das.
Die Nachbearbeitung. Okay.
Ja, und dann waren wir schon beim Ende. Nee, dann kommen die Tags. Ganz interessantes Thema. Tags sind halt so kleine Helferlein, die man immer noch unten reinsetzt. Quasi Suchbegriffe, die man ergänzt. Potenzielle Suchbegriffe, die Leute ja eingeben könnten im YouTube-Suchverlauf, um eben auf gewisse Videos zu stoßen.
Die Frage ist immer, wie funktioniert das? Wie funktioniert der YouTube-Algorithmus? Ne? Ich kann es nicht sagen, ob es immer so mega. Chris ist ja Social Media Manager, weiß ich seit letzter Woche. Du hast auch in deinem Bewerbungsgespräch gesagt, nur ich habe nochmal so viel von mir erzählt, dass ich gar nicht mehr weiß, was du alles von dir gegeben hast. Du hast das ja alles quasi im Rahmen von so einem Lehrgang auch gelernt, ne? So eine Art kleines Fernstudium, oder?
Genau, wir sind die einzelnen Plattformen durchgegangen, wie die funktionieren und haben die meisten Sachen zwar nur grob angesprochen, aber da war auch schon sehr, sehr viel Wichtiges dabei, was ich jetzt übernehmen kann und auch hier vor Ort direkt für die Firma.
Wie relevant sind die Tags im YouTube-Algorithmus? Habt ihr das angesprochen?
Das haben wir nicht angesprochen, aber letztendlich wird es sehr, sehr ähnlich sein wie zum Beispiel bei der Plattform Instagram, die Hashtags, um halt einzelne Sachen besser und schneller finden zu können. Und diese Tags, die sind...
Wobei die Tags ja nicht öffentlich angezeigt werden, wenn man nicht so ein schlaues Programm hat wie ich im Browser. Die Tags siehst du ja nicht bei YouTube.
Genau, aber die helfen, das Video einzustufen.
Ja. Ja. Nur wie viel das jetzt hilft, weiß man, glaube ich, nicht so.
Das wird sich auch wahrscheinlich täglich ändern.
Ja. Naja. Egal, auf jeden Fall ist es Arbeit.
Richtig. Ja, und dann sind die Tags drin. Dann kommt noch, wenn man jetzt im Video irgendwo angemerkt hat, dass man auch noch einen Themenbereich oder einen dazu passenden Themenbereich in einem anderen Video anspricht, dann kann man noch eine Infokarte setzen.
Also Videos quasi eine Verlinkung
zu einem anderen Video, was auf dem anderen Kanal oder vielleicht sogar auf demselben drauf ist. Dann noch der Abspann, wo dann quasi am Schluss wird das Bild ja quasi kleiner, wo dann unten nochmal die Schrift erscheint, hier abonnieren, falls ihr noch keine Abonnenten seid.
Online-Shop-Link, ja. Hier bitte kaufen, ansonsten gibt es keine Videos mehr.
Richtig so. ja, und dann wird noch die Zeit gesetzt. Sonntagabend, 18 Uhr.
Genau, hier, Zackfishing Wells, jeden, kann man jetzt sagen, hast du mir ja erlaubt, jeden Sonntagabend, 18 Uhr, ein neues Zackfishing Wells Video mit Johannes Martin, alternativ auch mal mit Jan Lehmann, ab und zu auch mal mit mir.
Ja, und ihr habt es alle gehört, wenn mal irgendwann am 18 Uhr sonntags kein Video kommt, dann wisst ihr, dass ihr beim Carsten anrufen müsst, nicht bei mir, gell?
Ihr könnt dann montagmorgens in der Firma anrufen und uns einen Social Media Manager Christian Felke verlangen.
Darauf können wir uns einigen.
Ja, darauf können wir uns einigen. Und dann fragt den mal, was da los wäre. Ja, ihr habt mit der ganzen Familie sonntagabends vorm Smart TV gehockt und es kam einfach nichts.
Was ist denn da los, ey?
Schlimm. Ja, so ist das. Also es ist ganz schön viel Arbeit, vor allen Dingen, wenn es dann veröffentlicht wird, muss man auch noch gucken, auf die Kommentare auch reagieren. Du bist ja auch jemand, der immer sehr ausführlich darauf reagiert, da habe ich gleich noch ein cooles Beispiel dazu. Du nimmst dir das manchmal schon ziemlich zu Herzen, oder? Was da geschrieben wird.
Naja,
oder
ja.
Du willst aber in deinen Antworten, willst du es immer jedem bestmöglich recht machen, habe ich so das Gefühl.
Naja, aber letzten Endes ist das ja auch so mein...
Sehr diplomatisch, ja?
Meine Aufgabe, Lehrer, oder?
Ja, klar. Manchmal kann man auch einfach sagen, hier löschen, Nutzer auf Kanal ausblenden.
Ja, das mache ich ja auch, das sieht ja nur keiner.
Ja, wir haben so eine Rubrik, kommen wir gleich dazu, die heißt Hasskommentare. Ja, ich dachte, das wäre lustig, wenn man dann die Hasskommentare hier im Podcast vorliest. Ich habe allerdings nur vergessen, dass wir die Spackos immer direkt löschen.
Ja, aber wir können ab sofort die auch, also so eine
Liste müssen die machen. Speichern, ja, dass wir beim nächsten Podcast drüber reden können. Genau,
richtig.
Also wir haben auch in diesem Podcast noch die Kategorie Hasskommentare, bleibt also bis zum Schluss dran, aber so richtig erfüllen tun wir es nicht. Ja, und bevor wir das so halb erfüllen, wie bei den letzten beiden Podcasts, habe ich mir was anderes überlegt, was, glaube ich, aber auch lustig ist.
Ja. Kommen wir dann drauf. Jetzt aber nochmal zu den Kommentaren. Also bei mir, ich sehe es halt einfach so, wenn sich jemand die Arbeit macht und er schreibt einen Kommentar und ein Video, was er ja auch nicht machen müsste, dann kriegt er halt dann einfach auch eine Antwort und die dann halt möglichst adäquat. Ja. Mhm. Also so, dass er auch was damit anfangen kann, weil letzten Endes ziehe ich nach dem Prinzip dann auch die Videos auf. Also ich mache ja nicht ein Video, um ein Video zu machen.
Also wir schauen generell schon, ich meine, ich bin ja auch da ein bisschen involviert, Chris ab sofort auch. Wir gucken ja schon, was gefällt euch oder was gefällt euch nicht. Und konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen.
Definitiv.
Solange sie nicht unter die Gürtellinie geht oder keinen angreift. Mhm. Also einfach nur so Tipps, hey, fand ich cool, ist immer geil, ja, oder ich fände es cool, wenn es auch mal in die Richtung geht. Was ich halt schlimm finde, ist, wenn immer, das war ein scheiß Video, so möchte ich das nicht. Ich meine, klar, sehen wir dann auch, dass dir das nicht gefallen hat, aber hey, wir stellen kostenlos Videos online, die könnt ihr euch kostenlos ansehen und da muss man nicht drunter schreiben, das war ein scheiß Video, interessiert mich nicht oder so. Ja, so respektlos mit umgehen, das kann ich gar nicht leiden.
Nee, das ist halt, letzten Endes wird ja auch keiner gezwungen, das zu gucken, ja.
Und auch nicht zu kommentieren.
Nee, das schon mal gar nicht.
Genau, und ich habe gesehen, du verteilst relativ wenig Herzchen, ne? Das habe ich schon so ein paar Mal
gesehen. Ja, das ist so dein Ding.
Ich finde das so
cool. Du hast mir gesagt, dass du das machst, ich mache immer gefällt mir.
Ja, aber wenn du gefällt mir machst, sieht keiner, dass dir das gefällt. Keiner sieht es, dass mir Johannes Martin von Zackfishing Wells gefällt, weil die gefällt mir. Angaben sind immer die Herzchen oder die Daumen nach oben mit der Durchnummerierung 1 bis 3. Und bei dem Herzchen sieht man halt genau, dass es dir gefällt.
Ja, aber guck mal, ich kann ja nicht jedem einfach ein Herzchen schicken.
YouTube ist so aufgebaut, ja?
Aber ich will das ja gar nicht jedem ein Herzchen schicken.
Ja, wenn dir das gefällt, das ist quasi das Herz, heißt nicht, dass ich dich liebe. Ja, das heißt nicht, dass du jetzt homosexuell bist oder so, ja? Sondern das heißt einfach nur, dass dir der Kommentar gefällt. Wie bei Instagram, das ist das auch so. Man muss sich drauf einlassen. Das ist genauso wie mit LG. Liebe Grüße.
Das ist cool, oder?
Ich hab's am Anfang gehasst. Ja, ich dachte, ich kann doch nicht liebe Grüße.
Wie sieht denn das aus,
wenn ich, Peter Müller oder so liebe Grüße schreibe? Habe ich mir am Anfang gedacht, was denkt denn der von mir, wenn ich liebe Grüße schreibe? Das haben früher nur die ganz lieben Mädchen in der Grundschule sowas geschrieben einem, ja. Aber so liebe Grüße von einem gestandenen Mannsbild, ja. Nee, aber mittlerweile ist doch ganz normal, liebe Grüße, ist ja nichts Schlimmes. Nur am Anfang dachte ich echt, das wäre ein bisschen zu weich gespült. Aber jetzt LG und gut ist. Und ich glaube, so ist es auch mit den Herzchen. Wenn du das mal machst.
Ich muss mich mal mit der Materie auseinandersetzen.
Bei Instagram machst du es ja auch. Bei Instagram machst du es ja auch.
Aber da hat man noch keine andere Wahl. Und da ist ja entweder du setzt einen oder nicht.
Aber die Leute sehen halt nicht, wenn du das magst, was die schreiben. Weißt du, und das finde ich halt cool. Da sehen die, hey, dem Hannes hat es gefallen, was
ich schreibe. Kann der das nicht? Das ist doch.
Nee, das sehen die nicht. Das
ist auch eine Fehlfunktion.
Du siehst ja auch nicht, wer disliked. Du siehst die ja auch nicht. Du siehst nur, dass es Leute disliken.
Aber ich finde es cool, weil die sind auch immer ganz konsequent. Es gibt immer so ein paar, die konsequent immer einen setzen nach unten.
Das finde ich auch gut. Die warten, glaube ich, auch. Gerade jetzt, wo wir es kommuniziert haben, dass jeden Sonntag um 18 Uhr ein Video kommt, die hocken sich dann hin mit ihren Smartphones, warten.
Die haben abonniert und die Glocke an, um den Daumen nach unten zu setzen.
Ja, und dann geht denen einer ab.
Ja, die setzen den und dann. Ah, jetzt fühle ich mich besser.
Die stellen sich ihren Wecker. Die notieren das im Outlook-Kalender, wann sie einen Daumen nach unten geben.
Ja, aber jetzt wissen sie ja, dass jeden Sonntag um 18 Uhr was kommt. Also jetzt haben sie eigentlich schon einen Fahrplan. Ein
bisschen mehr Planungssicherheit.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt erwarte ich auch, dass da ein paar mehr Daumen nach unten kommen.
Ja, im Prinzip setzen wir die jetzt auch unter Druck.
Auf jeden Fall.
Also so, ne, Leistungsdruck.
Also, lieber Hater, gib Gas. Hater ist auch so ein neudeutsches Wort, oder? So ein englisches Hater. Hater's gonna hate. Hannes, genug über YouTube und deine Aufgaben gequatscht. Kommen wir zur nächsten Rubrik.
Szene Talk.
Ja, Hannes, die Weltszene. Was fällt dann ein? Was willst du loswerden? Was ist da aufgefallen in den letzten Jahren? Was beschäftigt dich? Was findest du gut? Was findest du schlecht? Gibt es Personen, die du einfach mal loben willst? Oder Personen, ohne ihren Namen zu nennen, die du einfach mal hier runtermachen willst? Oder Arten von Personengruppen, die du gut findest oder schlecht? Boah. Messen, Angelgerätebranche, egal was.
Also Messen, was soll ich jetzt sagen, wenn ich jetzt was Falsches sage?
Nee, dafür ist Podcast
dann ist
da.
Dann ist komplett direkt Feuerwehr.
Ja, ist doch cool. Wir hatten bisher in jedem Podcast Themen, die so ein bisschen...
Nee, also grundsätzlich ist es nicht verwerflich zu sagen, dass ich lieber angeln gehe als auf Messen. Ja, also wenn man mal damit anfängt, das ist jetzt rede ich zwar von mir und nicht von der Szene, aber du hast es ja angesprochen. Wenn ich dann auf der Messe bin, ist es eigentlich ganz cool, weil ich mich dann doch immer freue, dass die Leute dort sind und man mit denen reden kann und einfach auch mal die Leute sieht, mit denen man sonst das ganze Jahr, wenn dann nur schreibt. Was eigentlich der größte Stress an den Messen ist, ist immer das Davor und Danach, diese An- und Abreise. Das ist eigentlich in der Nachbetrachtung immer das, was mir am meisten auf den Keks geht. Ja, wenn eine Messe bei mir um die Ecke wäre, wäre das natürlich... alles schon wieder ein ganz anderes Ding. Ist leider nicht so.
Wenn eine Messe bei dir um die Ecke wäre, wo du auch hin könntest. Wobei, die ist ja mittlerweile auch nicht mehr.
Ich hätte ja auf jede gekonnt, aber nicht unbedingt gewollt. Also, ja. Ohne da jetzt wieder irgendwas damit irgendwie
andeuten. Ne? Aber so ein bisschen hier und da andeuten ist ja kein Problem. Zumal das ja natürlich jeder hört aus der Weltszene. Es sind ja überwiegend Hausfrauen, die den Podcast hören. Das ist
haben wir
ja
gesagt. Ja. So. Nee, aber ansonsten, was fällt mir auf? Das Ding ist, du hast mich dasselbe schon mal gefragt und ich glaube, das hast du mich bei dem Interview auch gefragt. Und dann habe ich was gesagt und dann ist mir danach nochmal eingefallen, das hätte man dann auch sagen können, aber dann, das habe ich jetzt wieder vergessen.
Dann behalt's mal kurz, lass uns doch mal ein bisschen bei den Messen bleiben. Bei mir ist es nämlich, du musst kurz reden, weil ich muss gleich rülpsen.
Ich muss reden.
Ich rede mal
ganz laut, weil der Carsten muss irgendwie mal kurz ein Geräusch ausbrechen machen.
Oh, ich habe dich eben gefragt, Hannes, Wasser mit oder ohne Kohlensäure? Und du hattest ohne Kohlensäure genommen und ich habe hier Sprudel neben mir stehen, ja.
Jetzt überlegen wir
mal. Falsche Wahl. Ja, jetzt weiß ich warum. Das nächste Mal
gibt es auch kein
das gute Wolwig hier. Du wolltest auch kein Malzbier. Chris wollte direkt Malzbier. Chris ist in der Massephase. Der ist jetzt ins Saarland gezogen und hat sich gedacht, ich muss aufbauen.
Ja, deswegen mache ich ja auch nur Podcasts als Beisitzer und nicht vor der Kamera im Video, ne?
Genau, wie ich heute auf Facebook auch geschrieben habe, ne? Genau. Vor die Kamera kommt dann. Ich habe mich als Kind mal so fett getrunken mit Malzbier. Man glaubt ja nicht, wie viel Kalorien Malzbier hat.
Das ist im Prinzip wie so eine halbe Kuh.
Ja. Lies mal vor, 100 Milliliter haben 65 Kalorien.
Ja, 43, das 43, ist so eine Light-Version vielleicht.
Ah, stimmt, okay, ja. Ja,
43 hat der erste Schluck.
wahrscheinlich, ja. Kommt auf die Größe des Schluckes
an. Machst die Flasche auf, dann hast du schon 43 Kalorien drauf.
Wo war mal stehen geblieben? Messen. So, ich habe jetzt, jetzt kann ich ja wieder. Also, das Thema Messen. Ich hatte früher, ohne Quatsch, ich hatte schon Jahre, wo ich fast 30 Messen gemacht habe im Jahr. Also mehr als jedes zweite Wochenende Messe. Ich hatte teilweise Monate von Januar bis April, wo ich jede Woche Messe hatte. Ja. Und mir hat es immer gefallen. Ich habe mich auch so ein bisschen, glaube ich, über die Messen in der Angelgerätebranche hochgearbeitet, wenn man das so sagen kann. Ja, ich war halt vielen Händlern im Begriff. Nachher, wo ich mich selbstständig gemacht habe, war das natürlich auch wieder ein Vorteil, weil ich viele Händler kannte. Und mir hat es immer Spaß gemacht, der direkte Kontakt. Weil ich finde es immer was anderes, wenn man mit den Leuten direkt spricht, ohne Blatt vor dem Mund zu haben, uns halt wirklich auch auf Messen gut behandelt, als wenn man nur mal kurz, ne, sobald die Kamera angeht, hey, ich bin der liebe XY und ich bin ein Top-Mensch ohne Fehler und zeige euch jetzt, wie genial meine Fische sind, die ich immer fange. Und gerade in der heutigen Zeit ist halt Authentizität extrem wichtig. Wir versuchen es ja auch halt auf YouTube oder auch hier zu zeigen. Aber auf Messen ist halt nochmal was ganz anderes. Die Leute finden es halt total cool, wenn man selbst auch vor Ort ist. Aber bei mir sieht es halt auch so aus. Ich bin mittlerweile so gestresst, auch auf der Arbeit. Es wird zwar ein bisschen weniger im Arbeitspensum, aber trotzdem ist es noch viel, dass ich mir nicht mehr vorstellen könnte, auf 30, 20 oder auch 15 Messen zu gehen. Also ich habe jetzt irgendwie im Jahr meine vielleicht 6, 7 Messen. Und ich freue mich oftmals, das muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mehr so richtig drauf. Wenn ich dann auf der Messe bin und habe den Kontakt zu den Kunden, ist alles gut, ja. Aber ich brauche zwischendurch auch mal eine Pause, wo ich dann nach hinten gehe, was einen Kaffee trinke, mit meinen Kollegen nochmal quatsch und so. Also das, was ich früher gemacht habe, so von morgens bis abends auf der Messe und nur Vollgas, ich weiß nicht warum, aber ich kann es nicht mehr, ja. Mhm. Also es ist irgendwie, ich glaube, das hängt auch wirklich von der Arbeitsintensität zusammen, die man die man sonst hat. Früher, wo ich mehr angeln war und weniger gearbeitet habe, war das alles viel lockerer als momentan.
Ja.
Aber nach wie vor machen wir Messen, auch dieses Jahr machen wir Messen. Ich glaube, das kann man schon mal so ein bisschen sagen. Also wir werden definitiv wieder die Wallermesse in Passau besuchen, die am wievielten Dezember ist? 5. Dezember, kann das sein?
Genau, müsste der Samstag sein.
Ja, Samstag, 5. Dezember. Ich glaube, also das Datum werden wir nochmal kommunizieren, da ist die Wallermesse in Passau. 2 Wochen davor ist die Messe in Berlin.
Genau.
Da versuchen wir dieses Jahr, also die Angel, wie heißt sie, Christian? Angelwelt Berlin, so.
Genau.
Ja, die Angelwelt Berlin, parallel zu Angelboot Berlin und zur Boot Berlin. Und da werden wir dieses Jahr vermutlich, das haben wir mal vor, einen richtig fetten Stand auffahren, ja, ähnlich wie in Passau, dass man einfach mal zeigt, wer wir sind. Ganz, ganz wichtig. Und zwischen diesen beiden Messen wird es ein ganz tolles Event geben. Ja, wahrscheinlich nicht das Event, was die meisten jetzt meinen, sondern ein anderes Event. Ein Event im Saarland. Ein Event bei Zec Fishing. Ich will da nicht so viel versprechen, aber wir haben was richtig Krasses vor. Quasi direkt bei uns. Ihr dürft in unsere Haustür reinkommen und seid herzlich willkommen. Da werde ich euch aber noch genaueres dazu sagen. Das ist auch ein bisschen davon abhängig, wie es auf unserer Baustelle weitergeht. Mehr will ich an dieser Stelle mal nicht sagen. Oh, ich habe gespuckt. Scheiße.
Voll ins Gesicht
mir. Ekelhaft, ey. Ekelhaft.
Ist das letzte Novemberwochenende oder schon Anfang? Ist das letzte November?
Ich glaube, das ist das letzte Novemberwochenende. Das haben wir jetzt mal vor. Ich will nicht so viel versprechen, aber an diesen 3 Wochenenden wird es rund gehen. Sowohl in Berlin, dann im Saarland und dann auch in Passau. Das ist auf jeden Fall mal das Ziel. Wie es letztendlich sein wird, werden wir sehen. Hannes benutzt schon seine Powerbank, ja. Funktioniert sie?
Wunderbar.
Ist es sogar geladen?
Ah, ja.
Ja, siehst du mal. Ne?
Hammer. Ey, ja? Das ist schon hier.
Service.
Ein Service.
Wahnsinn, ey.
Ist dir eingefallen, was du noch sagen wolltest?
Nee.
Dann bleiben wir bei dem Thema.
Keine Worte über die Weltszene, okay.
Also sollen wir jetzt nochmal dieses Gewässerthema mit von wegen, dass die Leute halt geiern?
Ich glaube, ich habe darauf jetzt auch gar keine Lust. Auch was die Hausfrau interessiert, das nicht, ne? Ja, was die Hausfrau nicht vielleicht interessiert, wie stehen wir zu den anderen Leuten? Weil auf Messen ist es ja so, man trifft ja quasi fast jeden. Und da du ja aus dem Angeljournalismus kommst, hast du ja auch zu fast jedem Kontakt und auch einen guten Kontakt und hast, glaube ich, auch festgestellt, dass wir auch zu den meisten Leuten guten Kontakt haben. Also das haben wir ja schon ein bisschen thematisiert, auch im letzten Podcast. Also da gibt es jetzt keine Streitereien zwischen den Teamanglern oder zwischen uns oder mir und den Teamanglern, gar nicht so. Ich finde es auf dem Messen eigentlich immer ganz cool, wenn man auch mal den einen oder anderen trifft, egal ob auf der Messe oder abends auf der Hotelbar oder in der Hotelbar, die man sonst im ganzen Jahr nicht trifft.
Ja, definitiv, also um Gottes Willen. Also ich habe jetzt jahrelang gut zusammengearbeitet mit allen möglichen verschiedenen Leuten von sämtlichen Herstellern. Und daran wird sich jetzt auch in Zukunft, klar, wir werden damit zusammenarbeiten.
Ja, das will ich aber hoffen, Hannes. Ich nehme alles zurück, was ich vorher gesagt habe.
Wir werden nicht mehr zusammenarbeiten, am Verhältnis muss ich deswegen ja nichts ändern. Ja, das finde ich auch immer. Ich weiß auch gar nicht, ob das immer so oder ob das überhaupt schon mal so extrem war. Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass das eher von außen, von diesen, ich sage jetzt mal, von den verschiedenen Fanlagern, wenn man sie so nennen darf, dass das eher so rein interpretiert wird, dass es klar ist, dass der von der Firma mit dem von der Firma eigentlich ja Krieg haben muss, weil die sind ja von verschiedenen Firmen.
Ich glaube, das ist teilweise so, von den Lagern so auf Social Media, da wird das so verstanden, dass dann die Leute, glaube ich, selbst auch denken, hey, ich muss eine gewisse Distanz zu dem anderen wahren. Ich glaube, so war es noch bis zu vor ein paar Jahren. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es eigentlich ein, zwei Ausnahmen gibt es immer. Ja? Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass es eigentlich alles recht entspannt ist.
Ja. Das wird auf jeden Fall wieder lockerer. Die Leute gehen miteinander wieder angeln, auch wenn sie zu unterschiedlichen Herstellern gehören.
Christian kommt ja aus dem Raubfischbereich, da ist es ja sowieso so, sage ich mal. Auch bei den einzelnen Wettkämpfen und so, die sind ja alle dicke miteinander. Im Welsbereich war es schon so, dass früher die Leute sich richtig brutal auf die Fresse gehauen haben, ja. Jetzt nicht so in der Kernszene, aber so dieses ganze Camps und so weiter, da gibt's ja Stories, was da schon alles vorgefallen ist vor 10, 15 Jahren. Dinge, mit denen bekanntere Teamangler jetzt nichts zu tun haben, aber Hintergrund, Camps, Italien und so, das war richtig krass damals alles. Das war schon teilweise so ein bisschen kriminell. Wir haben es ja auch so ein bisschen auf Messen schon auch gehabt. Natürlich niemand aus der eigenen Reihe, ja. Um Gottes Willen, ja. Niemand, der letzte Woche hier war. Da ging es abends schon mal rund, ja. Aber die Zeiten sind, glaube ich, vorbei.
Ja, ich hoffe es auch einfach, ja. Also ich sehe da halt absolut keine Grundlage, dass man sich da gegenseitig die Köpfe einhaut. Ich sehe es halt einfach so, dass wir alle
haben dasselbe, das gleiche Hobby.
Alle ja. das gleiche Hobby haben. Jetzt kann man den tollen Spruch sagen, der so schön in das Thema passt. Mhm. Wir sitzen alle im selben Boot. Natürlich. Ich muss den Satz jetzt sagen.
Piep, 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 wir haben uns alle lieb, ja?
Ja, nee, das Ding ist, wenn für mich jemand menschlich komisch ist, dann ist er für mich menschlich komisch. Aber für mich ist halt jemand menschlich nicht komisch, weil er bei irgendeiner Firma ist.
Genau.
Das ist mir, und wenn ich mit jemandem nicht klarkomme, dann weil er menschlich seltsam ist. Aber das hat nichts mit der Firma zu tun. Und deswegen sehe ich da auch keinen Anlass, jetzt zu sagen, ah, der hat jetzt aber das T-Shirt an und deswegen kann ich jetzt mich mit dem nicht unterhalten. Das finde ich eher sogar schwach.
Ja, absolut. Ne? Und wenn man halt jemanden absolut nicht leiden kann oder man sich so mehr oder weniger auseinanderlebt oder das, was die anderen Personen machen, nicht gut findet, dann geht man dem halt schon mal ein bisschen aus dem Weg. Da muss man nicht immer gleich ihm um den Hals fallen und scheinheilig sagen, ey, schön, dass wir uns wieder sehen. Ja? Aber klar, der eine oder andere geht sich aus dem Weg aus der Szene, aber ansonsten ist eigentlich alles cool, so wie ich das beobachten kann oder beurteilen kann. Naja, also es war jetzt auch nicht so spannend, Hannes,
dieser Szene-Talk.
Fällt da nicht noch was ein?
Können wir erzählen, wo irgendjemand irgendeinen Fisch gefangen hat. Sowas ist doch immer interessant. Das wollen ja alle wissen.
Ja, gibt es gerade was Aktuelles, was Cooles? Wenn,
dann würde ich es ja auch nicht verraten. Dann, weißt du, deswegen fällt das ja flach.
Ja, aber ich glaube, das interessiert die Leute einen Scheißdreck, ja? Weil du bist hier nicht. Im Podcast, doch, ich glaube schon. Ich glaube, hier im Podcast interessiert die Leute das einen Scheißdreck. Wenn jetzt du mal so die krassesten Storys auspacken würdest, welches Gewässer gerade absolut gehypt ist, es kann sein, dass es hintenrum dann nochmal kommt, ja? Aber so im Großen und Ganzen.
Also ich bin da komplett anderer Meinung. Ich glaube, dass wenn.
Das es geht ja um den Podcast, du darfst nicht vergessen, dass das Hausfrauen hören.
Ja, aber wenn die es jetzt mal nicht hören und es hört vielleicht doch mal ein Welsangler, dann glaube ich, dass es...
Da sind wir jetzt beim interessanten Thema. Schon, Hannes hat da immer so ein bisschen... Hannes gehört zu denjenigen, ist gar nicht böse gemeint, die da schon so ein bisschen vorsichtiger unterwegs sind, oder?
Ja, definitiv. Also ich habe halt da verschiedene Gewässer in der Vergangenheit fallen sehen, so nenne ich es einfach mal, und das hat bei mir einfach so einen Eindruck hinterlassen, dass ich halt sage... Aufhalten kann man eh keine Entwicklung, aber ich will es jetzt auch nicht noch pushen. Und ich habe halt für mich so den Entschluss gefasst, dass ich halt mit Gewässernamen halt nicht mehr hausieren gehe. Klar, wenn Ebro oder Po, da brauchen wir jetzt hier kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das ist halt so, das sind Gewässer, die kennt jeder, der irgendwie schon mal mit Wels sich irgendwie beschäftigt hat. Aber alles, was drüber hinausgeht, behalte ich für mich, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass es sowieso die Entwicklung schon schnell genug vorangeht, dann muss ich dann nicht noch dazu beitragen, tatkräftig.
Kann man irgendwo auch verstehen. Aber trotzdem muss ich sagen, ich könnte jetzt hier alle Gewässer losraddern. Ich mache das auch mal dann. Der Hannes läuft dann weg, wenn ich sage, Sohn, Loa, Rhon, Tarn, Garonne, Adur, Dubs. Was gibt's noch? Hannes, willst du weitermachen? Nee, will er nicht, weil er jetzt denkt, um Gottes Willen, nicht, dass da ein Gewässer dabei war, wo man mich mal gesehen hat und wo ich gut fange. Nee, ich denke, also ich glaube, die Transferleistung von Leuten, die im Podcast hören, wenn jetzt hier ein Gewässername fällt, dann direkt zu denken, hey, das ist da und da, die ist so gering, weshalb man im Podcast schon nochmal reden kann. Aber ich gebe dir recht, auf YouTube, wenn ich irgendwo am Gewässer bin und das auch zu sehen ist und so weiter, dann vermeide ich es auch. Bei mir ist es aber einfach der Fall, weil ich den Einheimischen, weil ich nicht dafür verantwortlich sein will, dass die Einheimischen nicht mehr so locker fischen können, wie das früher der Fall war. Wenn es nur um mich ginge und ich keinem einheimischen Angler Schaden zufügen würde, ja, weil ich ja auch Gast bin an dem jeweiligen Gewässer, dann würde ich immer die Gewässer nennen. Was aber auch damit zusammenhängt, dass ich keine Favoritengewässer habe, wo ich ausschließlich unterwegs bin. Ich glaube, wenn man den Leuten mal aufzeigt, wo überall was geht und sich das Ganze verteilt, dann ist es nicht so schlimm. Beim Raubfischangeln hat man es ja auch, da ist es ja in Holland, ist es ja wirklich so, die großen Topgewässer, das ist ja kein Geheimland mehr. Holland, die Paringsfleet, Folgerack, da ist halt einfach jeder unterwegs. Und was halt ganz krass ist, seitdem es dieser YouTube-Wettkämpfe auch gibt, es gibt ja nur so ein paar Uferstellen. Und ich war zum Beispiel, ganz kurze Anekdote, am 25.12., also Weihnachten, war ich so ein bisschen Familienurlaub. Jetzt wird der eine oder andere sagen aus meinem direkten Umkreis, ja, du warst ja mehr angeln als in der Bude. Stimmt, ja. Aber wir waren in Holland und ich war morgens, bin ich losgezogen. Und ich dachte am 25.12., erster Weihnachtsfeiertag, früh morgens um 8 Uhr, da wird schon kein Schwein da auf dem Steg sein, wo ich angeln will. Arschgeleckt, da hat auch schon einer gestanden, ne? Und am zwei Abende vorher waren da drei Leute, ja, kurz vor Heiligabend. Also es ist schon krass, wie sich, gerade wenn es wenig Stellen gibt, wie sich so Top-Spots rumsprechen. Und darum habe ich durchaus Verständnis dafür, wenn einer sagt, hey, von mir gibt es da keine Infos.
Ja, klar. Also ich sehe das auch komplett konträr. Ja. Also ich würde jetzt auch sagen, in der Zeit, wo du jetzt erzählt hast von Holland, haben mit Sicherheit, ich sage jetzt einfach mal, die Hälfte von den Leuten, die jetzt hier zugehört haben, sind jetzt gerade mit dem Handy bei Google Maps und gucken nach dem Fluss. Ah,
Hannes, ich glaube, du bist, glaube ich, so ein bisschen paranoid in der Hinsicht.
Das weiß ich nicht.
Ich glaube schon.
Das weiß ich nicht.
Ja. Also diese Holland-Gewässer, das ist, um Gottes Willen, das ist gang und gäbe.
Ja, die Holland, kenne ich mich gar nicht aus. Aber letzten Endes ist der Zustand, der ja da jetzt herrscht, auch nur ein Ende von irgendeiner Entwicklung. Und die,
das die hat schon genau lange vorher angefangen.
Ja,
also jetzt mittlerweile ist halt durch Social Media, kriegt halt jemand, der noch nie Kontakt mit einer gewissen Gruppe hatte, ja. Jeder kann halt jetzt von außen auch darauf zugreifen, ne? Und das wird aber immer so weitergehen. Das lässt sich nicht aufhalten. Wichtig ist halt, dass sich das verteilt und dass man den Leuten, glaube ich, auch kommuniziert, hey, nicht nur, weil wir an dem Tag an diesem Gewässer waren, haben wir gefangen, sondern es gibt noch so unendlich viele Möglichkeiten.
Und, ja, aber ich glaube, genau darauf haben die Leute ja gar keinen Bock. Ich glaube, die sagen, hey, ich habe gesehen, der hat an dem Wehr gestanden.
Die möchten das eins zu eins kopieren.
Und hat an dem Baum angebunden.
Absolut.
Und ich fahre jetzt da, also Leute, ich verallgemeine das jetzt bewusst nicht auf alle, aber ja, ich glaube, es gibt einen großen...
Hannes, du musst dich hier im Podcast nicht entschuldigen. Nee, ja, im Podcast können wir locker, ich glaube, die Leute wissen das.
Das sind schon sensible Themen und die muss man differenzieren.
Geil, oder?
Ja, ist ja klar. Es ist einfach
ja,
so.
Ja, aber Hannes, Podcast und hier ist lockerer. Aber ihr macht weiter.
Trotzdem ist es so, dass ja viele oder ja, einige wirklich die Mentalität haben, zu sagen, ey, der hat jetzt an dem Baum angebunden, ich fahre jetzt da im halben Jahr hin und bin genau da an, weil der hat da mal einen Fisch gefangen. Und genau das ist ja der Grund, wenn das so wäre, wie du sagst, dann wäre das ja alles entspannter, dann könnte man das auch entspannter betrachten.
Ja, aber dann würde ich ja auch den Leuten sagen, hey, du hast jetzt die Möglichkeit, an dem Baum vor diesem Wehr anzubinden oder du hast die Möglichkeit, aus den 28 anderen Videos, wo ich euch Stellen gezeigt habe, da rauszuwählen, ja. Und dann könnten sie wieder, mache ich das. Ich meine, das steckt in den Leuten drin, weil ich glaube, bei dir ist ja auch nicht anders. Wenn du am Gewässer bist und eine ähnliche Situation, das können die Leute manchmal nicht auseinanderfriemeln, ja, aber wenn du eine ähnliche Situation hast, wie zum Beispiel ein Jahr vorher, ja, dann legst du dir auch gern eine Route genauso wie ein Jahr vorher, wie sie schon funktioniert hat, ja, ins tiefe Loch rein oder irgendwo an eine Kante und so, ne, weil es gibt dir ein gutes Gefühl, weil du damit schon mal Erfolg hattest. Jetzt kannst du aber auch natürlich einschätzen, wo kann ich noch eventuell Erfolg haben. Und der Anfänger, der weniger Erfahrung hat, der möchte eins zu eins das kopieren, was er gesehen hat. Und das ist ein Trend, der nicht aufzuhalten ist. Ich befeuere ihn nicht, ja. Also wie gesagt, ich mache auch das weiter in meinen Videos. Ich erzähle es nicht. Ich erzähle meistens nicht mal das Land, wo ich angel. Wie gesagt, ich mache es aus Respekt der Einheimischen gegenüber oder der anderen Angler wie dich zum Beispiel. Ich denke dann auch an so einen Hannes. Ich denke, wenn jetzt der Hannes da wäre und ich würde ein Video erzählen, wo wir sind, dann um Gottes Willen, da könnte er nachts nicht ruhig schlafen.
Das finde ich gut.
Ja? Das ist so der Grund, warum ich es nicht mache. Aber wenn es rein nach mir gehen würde und, sage ich mal, auch die anderen so entspannt wären wie ich, dann würde ich den Leuten einfach so viele Möglichkeiten an den Kopf werfen. Weil ich will ja auch, dass die fangen, ja, dass sie halt auswählen können. Und ich glaube, dann wird sich das auch alles mehr verteilen. Die Problematik, die wir in den vergangenen Jahren hatten, war einfach, dass einzelne Gewässer bekannt worden sind. Bei so einem Po oder bei so einem Ebro, die sind noch groß genug, um das irgendwo zu verkraften. Und da ist halt einfach Angeltourismus normal. Und das sind auch, der Po ist für mich ein super interessantes Gewässer. Ich halte mich aber vom Po fern, ja. Und das sage ich, obwohl wir Markus im Team haben, der sein Geld damit verdient und ich ihm einfach nur das Beste wünsche. Aber ich möchte mich nicht damit abtun, dass ich bei Hochwasser, was weiß ich, in der Region gibt es 5 interessante Stellen, es sind aber 10 Teams da. Ja, und dann guckst du halt, scheiße, wo hockst du dich jetzt hin? Ich will einfach nicht auf einem kleineren Abschnitt mit so vielen Anglern zusammen sein. Ja, das gibt mir einfach ich kann mich dann frei entfalten als Angler. Hinzu kommt halt noch, dass ich jetzt nichts gegen euch, liebe Leute, wenn ihr mich am Wasser trifft, wir können ruhig zusammen reden, können mal eine Cola Zero zusammen trinken oder sonst was. Ich habe da keine Probleme damit, aber ich will eigentlich schon meine Ruhe haben. Ja? Und ich habe keinen Bock, dass ich wieder auch in Holland, wobei das auch ein ganz lieber Mensch war, dass ich halt noch zwischendurch Smalltalk halten muss. Ich mache das dann gerne, wenn ich die Leute sehe. Aber wenn ich genau weiß, du kommst jetzt ans Wasser und musst zuerst nur mit 8 Leuten Smalltalk halten und die gucken genau auf das, was du machst, da kann ich nicht entspannt angeln gehen. Und das ist so der Grund, warum ich das auch nicht möchte. Ja? Und in der Vergangenheit waren halt auch Gewässer in Ländern, ich nenne jetzt nicht mal das Land, ja. Hannes, ich denke an dich, ja, ja dass schön. Du hier ein gutes Gefühl hast. Ja? In der Vergangenheit wurden halt auch Gewässer in Ländern bekannt gemacht, wo sonst kaum Gewässer bekannt waren. Aber einzelne Gewässer wurden dann, wie du schon sagst, so platt gemacht mit Guiding oder auch mit Postings von allen möglichen Leuten, dass alle quasi drauf eingeströmt sind. Wenn es da hieß, ich fahre nach Frankreich, hieß es automatisch, ich fahre an genau dieses Gewässer. Und das war dann halt schon eine scheiß Situation.
Ja, absolut.
Ja. Naja, negatives Thema. Werden wir mal ein bisschen positiver. Zähnetalk. Wir hören auf. Es wurde auch noch ein bisschen interessanter. Nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wir haben noch die Ängste von Hannes kennengelernt. Jetzt lernen wir aber was anderes von Hannes kennen.
Tipptopp, der Top-Tipp.
Habe ich mal gut überlegt, oder? Tipptopp, der Top-Tipp.
Brutal. Hannes, wie lange hast du da dran gesessen?
War schon länger.
3 Tage.
Ja, ich habe Christian beauftragt, sich das zu überlegen. Und eine Woche später kam er dann und hat gesagt, ich hab's. Da sagt er nichts. So, Hannes, kannst du den Leuten, den Hausfrauen daheim noch irgendwas mit auf den Weg geben? Anglerischer Tipp, den sie weiter nach vorne bringt.
Die Männer zu Hause lassen, ja.
Hausfrauen ist ein Oberbegriff, auch für die Männer. Ja, Hausfrau ist jetzt so das Schlagwort.
Ja, grundsätzlich sich am Wasser dezent verhalten, ganz dezente Montagen angeln, unauffällig angeln, U-Posen angeln, Döbel als Köder benutzen und dann klappt das schon.
Döbel als Köder, warum?
Hm. Weil ein Döbel ein außerordentlich guter Köderfisch ist, wie sich rausgestellt hat mit der Zeit. Also wenn du ein Vergleichsangeln hast mit, sagen wir mal, du angelst mit insgesamt, ihr seid zu zwei, der angelt mit 4 Ruten und du hast an 3 Ruten irgendeinen Köderfisch dran und an einer Rute einen Döbel, dann ist es sehr oft so, dass der Döbel, wenn ein Biss kommt, dann kriegt der einen. Es kann auch sein, dass alle Ruten fallen, je nachdem wie es ist, aber der Döbel ist entweder immer als einziger dran oder immer dabei. Also ganz selten mal, dass da dann mal nichts kommt.
Döbel ist halt auch so ein Fisch, den man auch öfter mal fängt. Was ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, meine Erfahrungen mit Rapfen zum Beispiel in stark strömenden Gewässern sind auch super.
Ja.
Aber wann fängst du mal einen Rapfen in einer ordentlichen Größe?
Also hier.
Das ist jetzt schon gemein. Die Raubfischangler denken jetzt, um Gottes Willen, was machen die Welsangler? Die reden sich ja um Kopf und Kragen. Aber da wir im Podcast sind, Hannes, das ist der Vorteil, ja?
Ja.
Ich sag jetzt hier zwar ein paar Gewässernamen, wo du zusammenzuckst, ja, aber wir können auch ganz offen über lebende Köderfische und verschiedene Köderfischarten sprechen.
Naja, genau.
Ohne dass uns einer an den Karren pissen kann, weil das Schöne am Podcast ist, hier gibt es keine Kommentare. Mhm. Die kommen dann später per Mail an die info@zeck-fishing.com und bitte den lieben Christian anschreiben, der bearbeitet die dann alle.
Oder per Post von irgendeiner Tierschutzorganisation.
Per Postkarte, ohne Quatsch, eine kleine Anekdote. Wir haben vor ein paar Jahren ja die Firma Proxen übernommen. Proxen hat monophile Schnur vertrieben. Da waren auch die Vertriebsrechte von dem japanischen Schnurhersteller Momoi inkludiert. Momoi sind wir ja mittlerweile stark. Proxen.
Moi meinst du?
Moi, wie du sagst, ja. Wie du und auf jeden Fall waren vom Proxen, wir haben auch die Kundenkartei übernommen und da waren ein paar ältere Angelgerätehändler und einer davon, der bestellt immer per Postkarte. Also eiskalt, wenn der eine Bestellung hat,
geil.
Schnappt er sich eine Postkarte, schreibt da drauf, was er möchte und schickt die uns.
Das finde ich cool.
Das ist schon krass.
Das ist wirklich cool, das hat Stil. Das ist.
Das als Anekdote.
Ja.
Aber jetzt geht's
zurück
weiter.
Zu den Rapfen.
Ja.
Ja, das stimmt. Also in den meisten Gewässern, die man so befischt oder die ich befische, fängt man jetzt tatsächlich nicht so viele Rapfen, die vernünftig in der Größe wären. Wo ich halt gerne mache, ist, wenn ich mal in Italien bin, in Italien eben, weil ich gemerkt habe, dass sie halt ähnlich hohe Erfolgsquote haben oder ähnlich gut sind wie Meereschen, nur sie sind stabiler. Ja, hört sich jetzt natürlich schlimm an.
Ich finde, sie stellen sich halt super gut in die Strömung.
Das
die
kommen noch
mit,
dazu.
Mit starker Strömung sehr
und
gut klar.
Und bei einer Meeresche weißt du halt nie, lebt die noch oder lebt die nimmer.
Gerade im Sommer, ne? Wenn man, je nachdem, wie man sie gefangen hat, Schuppentaschen weiß, die
Schuppen fliegen weg. Und so weiter.
Gott, ist das jetzt brutal. Für die Hausfrauen auch in erster Linie.
Ja. Und beim Rapfen ist es halt so, der ist halt meistens zuverlässig fit, bis der Biss kommt.
Ja. Und je nachdem, wo man den Einzelhaken reinrammt, hat er auch ein sehr stabiles Maul. Ähnlich wie auch eine Barbe, finde ich. Der hält auch gut am Haken dann.
Ja.
Der Chris hält nichts mehr aus.
Ah ja?
Ja, ist halt so. Ne? Was willst du als Welsangler machen? Wir, nur weil wir jetzt auch Raubfischprodukte vertreiben, dürfen wir uns ja nicht komplett umbiegen lassen als Welsangler.
Wenn wir gerade beim Thema sind, ich finde auch Barsch ist ein exzellenter Köderfisch.
Im Winter. Ich hatte auch mal ein Buch geschrieben und da habe ich so einen 40er Barsch. Damals habe ich noch relativ viele und große Haken gefischt. Da habe ich glaube ich, nur einen Einzelhaken und einen Trilling. Ja? Damit habe ich ihn angeboten und den halte ich so freudestrahlend im Sonnenuntergang in die Linse, ja, in die Kamera. Sowas würde heute, glaube ich, gar nicht mehr gut ankommen, wenn ich das posten würde auf Instagram. Sollen wir das mal ausprobieren, Christian?
Ja, wir können mal eine Umfrage machen, ob wir das mal ausprobieren sollen.
Eine Umfrage? Stimmt, du hast das Thema Umfragen jetzt ja vor kurzem ins Spiel gebracht.
Für die Umfrage eine Anzeige.
Um Gottes Willen, ey. Aber es ist in der Tat so, liebe Welsangler, alle anderen dürfen wegholen. Kammschupper halten im Winter sehr gut und sind auch deutlich agiler. Wenn er zum Beispiel mal eine lebende Schleie in Ländern, wo es erlaubt ist, ja, vorausgesetzt, in Deutschland, ganz ehrlich, bin ich da mittlerweile auch sehr vorsichtig, aber in Ländern, wo es erlaubt ist und auch lebende Köderfische erlaubt sind, ihr euch aussuchen könnt, was ihr verwenden wollt, eine Schleie ist quasi fast tot, auch lebend angeködert in kaltem Wasser.
Karauschen,
im Winter funktioniert die nicht gut,
Karausche auch,
ebenso.
Karpfen auch.
Ja. Rotaugen finde ich immer noch
schöne
ganz
Grüße
gut.
Grüße an Karpzilla.
Ja, ja.
An der Stelle.
Genau. Rotaugen finde ich funktionieren noch ganz gut,
ja,
im
super.
Winter.
Alles, was so weißfischmäßig ist, gar nicht schlecht.
Und halt auch Forellen. Ne, das ist der nächste Topköder.
Absolut. Bei kaltem Wasser.
Ja, und mittlerweile, früher haben wir immer gesagt, so bis 12, 13 Grad drüber wird es schwierig. Wobei es gibt ja mittlerweile Leute, die im Sommer einsetzen. Dann ist halt die Sauerstoffzuführ beim Transporten so extrem wichtig. Und auch, dass das Gewässer strömt.
Ja, das ist halt. Ne, ja. Die werden halt dann noch zäher. Also nicht zäh im Hinblick robust, sondern die werden zäher in der Agilität. Die kriegen dann auch irgendwann schwarze Flecken, so ab 15 Grad Wasser. Wenn man die anfasst, kriegen die danach schwarze Flecken. Die gehen dann zwar wieder weg, aber irgendwie, glaube ich, ist das grundsätzlich für die Agilität nicht so der Hit.
Ja, wobei Forellen kann man halt immer ganz gut organisieren in den ganzen Forellenzuchten. So. Es gibt ja mittlerweile schon viele Leute, die sehr häufig die Forelle einsetzen, auch während Bedingungen, wo ich früher mal dachte, um Gottes Willen.
Sollte man aber auch auf jeden Fall aufpassen, da gibt es auch Länder, in denen die hochgradig verboten sind.
Ja, das ist eh klar. Ne? Also alles, was wir hier sagen, nicht bitte komplett für voll nehmen. Wir reden natürlich immer nur über Situationen, wo es erlaubt ist.
Genau.
Ja.
Ausschließlich.
Lassen wir so einfach mal stehen. Naja, aber Hannes, lass uns mal noch so ein bisschen weiter übers Angeln reden. Vielleicht sogar über die eine oder andere coole Story.
Meine krasseste Angelstory.
Hast du vielleicht so eine alte Story, die lustig ist, die du mal raushauen kannst hier?
Lustige Story.
Oder krass halt, ja. Oder vielleicht hast du auch extrem gut gefangen. Wobei ich glaube, die lustigen Storys, wo einiges schiefgelaufen ist, sind besser als die, wo du gut gefangen hast.
Haben wir nicht mal zusammen irgendwas Lustiges gemacht?
Also schon auf jeden Fall.
Haben wir zusammen eine Ratte, also da kannst du dich daran noch erinnern.
Ich?
Weiß das nicht mehr.
Eine Ratte?
Ja. Da war ein Müllsack.
Angeködert.
Nein, um Gottes Willen.
Ja, das gab es aber auch schon Leute bei uns im Team, die das gemacht haben. Auch erfolgreich, da warst du, glaube ich, auch dabei.
Ich war nochmal dabei.
Du warst der Redakteur.
Nein, da war ich wirklich nicht dabei. Wir waren da im Winter, da war es knallhart, eiskalt.
Habt ihr da keine Ratte angeködert?
Nee, ich noch nicht.
Ja, also ich war dabei, da war jemand, der nicht mehr bei uns im Team ist. Warum, ist eine andere Story, eigentlich auch ziemlich blöd, warum, aber deshalb haben wir ihn gekickt, mehr oder weniger. Auf jeden Fall, dieser Mensch hat sehr häufig mit Ratten gefischt. Eingefrorene Ratten aus dem Tierhandel, weil Ratten kann man ja kaufen für Leute, die Schlangen haben. Ja, und die kaufen dann die Ratten eingefroren und schmeißen die halt zur Schlange alle paar Wochen mal rein oder so. Ich weiß ja auch nicht, wie die fressen. Und diese Ratten kann man halt wunderbar aufbewahren, eingefroren. Und wenn man sie dann fischt, kann man sie auftauen. Und wir haben die damals immer am System für tote Köderfische, am Deadbait-System gefischt mit dem Bleikopf. Und ganz genau wie ein, also ich nicht, ich war nur dabei, ja, wie ein Köderfisch halt über Grund hüpfen gelassen. Und die haben teilweise besser gefangen als
Köderfische. Ja, dass das funktioniert, glaube ich.
Ist ja auch, wenn du die Sicht im Wasser, das sieht aus wie so ein Säuger, ja, so ein Unterwassersäuger.
Ein Unterwasser, ja. Im Prinzip wie so ein kleiner Blauwal.
Ja, genau, wie ein Unterwassersäuger, Alter, krank. Mit Haaren. Ein Mini-Wal mit Haaren und Rattenschwanz.
Genau.
Ja. Aber ich glaube, Wirbeltier, das darf man gar nicht verwenden in Deutschland. Es war auch gar nicht in Deutschland, es war in Frankreich. Ob man es da verwenden darf, weiß ich nicht, aber A ist derjenige, den wir im Team und B müsste das dann die Gendarmerie verfolgen.
Die haben da, glaube ich, tendenziell nicht so Bock drauf.
Nee, glaube ich auch nicht. Die haben mit anderen Dingen zu kämpfen.
Genau. Nee, wo waren wir jetzt? Bei der Ratte da. Das war in Spanien. Das war an deinem, ich weiß nicht mehr, wievielten Geburtstag, aber das war diese Wintertour, die wir da gemacht
2009
haben.
2009 auf 2010, ne?
Das müsste die gewesen sein.
Ja, wo ich meine allerersten YouTube-Videos gemacht habe, wenn er auf Carsten Zeck geht und vor Zeck Fishing, da gibt es so eine Playlist, da kann man sich die Videos sogar noch anschauen. Auch schreckliches Material. Wir fanden es damals gut.
Ja, und wie gesagt, wir waren dann am ersten Platz, das war ein bekannter Platz, da in der Nähe von der,
ich weiß
von der Kirche.
Worauf du hinaus willst, ich bin jetzt echt selbst gespannt.
Ah ja, wir hatten halt irgendwann,
ich bin über 30, vieles vergesse ich schon.
Ein Nagerproblem, also es waren halt nicht nur Ratten, sondern waren auch Mäuse und alles, was so dazwischen gehört. Und ja, irgendwann war es dann wirklich so weit, dass die halt komplett unser Zelt für sich entdeckt hatten und noch alles, was drin war und noch alles, was essbar ist, in den Taschen war. Und tagsüber hattest du so eine Aktion, da saßst du mir gegenüber auf deiner Liege. Hinter dir stand deine Tasche mit dem Essen drin. Du hast die Packung vom Toast geöffnet, hast dir zwei Scheiben rausgeholt, hast dich zu mir gedreht, hast angefangen, die zu essen. Und in dem Moment saß schon eine hinten in deiner Toastpackung drin. Das war so der erste Warnschuss von denen. Mhm. Und dann bin ich nachts irgendwann wach geworden und dann habe ich gesehen, wie ein Apfel aus unserem Zelt rollt. Dann habe ich Licht angemacht, dann habe ich halt das Vieh gesehen, was die da rausgeschoben hat. Und dann war es ja klar, jetzt ist hier jetzt Krieg. Jetzt ist
vorbei.
Ja, weil da war, das Ding ist, die Taschen waren zu. Die haben sich dann halt angefangen, von außen durch die Tasche durchzufressen zum Essbaren. Und das war eine komplette Kriegserklärung. Und am nächsten Tag hat dann eine den Fehler gemacht. Die hat sich dann komplett da in so eine blaue Mülltüte da reingearbeitet, wo noch Essensreste drin waren. Und dann haben wir die halt kalt gemacht, aber bevor sie kalt war...
Ich glaube, du warst das, weil ich bringe sowas meistens übers Herz. Ich glaube,
das war noch so ein Dritter, der dann kurzzeitig dabei war. Okay. So ein Unbekannter, von dem ich jetzt auch gar nicht mehr weiß. Und der hat dann da komplett, mit drauf gehämmert und so. Und dann hat die halt noch komplett...
So wie im Rausch,
Blutrausch. Ja, man wollte ja die mit einem ganz gezielten Genickstoß eigentlich dann zur Strecke bringen. Weitgerecht sagt man das da auch so. Bestimmt.
Wie tötet man Ratten?
Weitgerecht. Ah ja, und die hat dann auf jeden Fall noch so ein paar Töne von sich gegeben vorher dann. Und das, glaube ich, hat alle abgeschreckt. Und ab dem Zeitpunkt war das komplett entspannt da.
Jetzt weiß ich, warum das gar nicht mehr so in meinem Kopf drin ist. Weil es war wahrscheinlich so brutal, dass ich das verdränge einfach.
Es war...
Nee, was ich,
für mich war es traumatisch.
Ja, also so leicht drin ist es noch, aber nicht mehr zu 100% bei mir. Aber das zeigt auch schon, wie viel kranke Sachen man in seiner Anglerlaufbahn erlebt. Ne? Eule hat letzte Woche gesagt, wenn ich das den Leuten so erzähle, die Sachen, als Alter, so viele krasse Storys, wie du schon erlebt hast, das gibt's ja gar nicht. Er vergisst die. Ja? Mhm. Also die Sachen, die er vergisst, sind meistens krasser als die Sachen der Nichtangler, die krassesten Sachen der Nichtangler, die im Leben erleben. Mhm. Ja, also total krank. Thema Ratte, ich habe mal in so einem kleinen Fluss auf Wels geangelt, ich nenne jetzt den Namen nicht, Hannes, war aber in Deutschland der Fluss, ja. Und ich war auf jeden Fall alleine und habe dann auf der Liege gelegen, in meinem Schlafsack, so Rückenlage, ja, wie man halt auch schnarcht normalerweise, ja, sodass die Leute sich vorstellen können, wie ich da gelegen habe, ohne Zelt. Auf einmal merke ich, wie ich nachts so aufwache und da war es irgendwie so ein bisschen schwer auf meinem Bauch. Und da hat sich, ohne Scheiß, ich habe es nur so im Restlicht vom Mond gesehen, da hat sich eine Bisamratte auf meinem Bauch geschmust und so halb eingerollt.
Geil.
Da dachte ich, Alter, das ist doch krank. Und da habe ich so meinen Bauch hochgehoben und da ist es so runtergesprungen. Also wie krank muss denn das sein, dass ein wildes Tier sich zu dir schmust?
Ah ja. Nee, ansonsten, also bestimmt gibt es da noch Storys. Man müsste das halt vorher, hättest du vorher was gesagt, dann hätte ich mal überlegt.
Ja, dann ist das ja nicht spontan. Ja, hätte ich dir vorher gesagt, dass ich Flussnamen in Frankreich nenne, wärst du gar nicht gekommen.
Wäre ich nicht gekommen, ja. Nie mehr gekommen.
Ich hätte eiskalt.
Ja, alles abgemeldet und wäre nie mehr gekommen.
Zu Hause geblieben.
Ich habe mir die Kopflampe vergessen beim Drill nachts. Das war scheiße. Es war halt keiner da sonst im Boot.
Das hat man aber...
Das haben wir schon mal irgendwo drüber gesprochen.
Ja,
ich weiß nicht mehr wo.
Es gibt, wir werden bestimmt nicht das letzte Mal einen Podcast gemacht haben.
Nee, wir reden auch nochmal über Lustiges.
Ja, vielleicht können wir es auch mal am Wasser machen.
Ich bin mal komplett abgestürzt. Komplett.
Besoffen.
Nee. Um Gottes Willen. Das war so ein Ding. Das war so ein Steilhang-Ding. Und dann lagen da der Sven, der lag oben in der Böschung. Ich hatte mir da so ein bisschen weiter unten ein bisschen was freigemacht. Aber es war so ein ganz schmaler Weg nur. Unter so einem riesigen, überhängenden Busch. Und dann Der Weg war sauschmal. Ich habe schon gedacht, oh, wenn das heute Nacht ein bisschen hektisch ist oder es regnet hier, also,
dann war nicht für so eine Person wie, so eine zierliche Person wie dich gedacht.
Nee, leider nicht. Mit meinen Füßen, die Schuhgröße 48, die konnte ich nur halb aufstellen da quasi.
Also in der Breite.
Ja, und dann, das Ding ist, da unten war es halt nicht flach. Es ging dann erstmal 2 Meter die Böschung komplett senkrecht runter und es war dann auch nicht flach da unten, sondern es ging in einem einfach genauso weiter. Und ja, da lagen wir da und der Thomas Flauger war auch noch da von der Firma Carbsounder, hat uns besucht und der lag auf so einem alten Steg da und hat da gepennt. Und der hat
auf seiner Lederjacke oder so.
Mit seiner Motorradjacke und er hatte sonst nichts, er hatte sonst gar nichts. Und
es ist nicht so, als wenn er es nicht daheim hätte oder keinen Zugriff zu Angelgerät
halt
hätte.
Er wollte uns halt besuchen und hat das irgendwie nicht mitgebracht.
Bewusst. Und
ja, wahrscheinlich.
Bei ihm ist das ja meistens wahrscheinlich bewusst. Ne?
Und dann hat er halt da auf dem Steg geschlafen und irgendwann hat es halt angefangen zu regnen. Und dann habe ich gedacht, oh, stellst deinen Schirm auf. Und ich habe ja gewusst, es ist nicht viel Platz. Und dann habe ich den Schirm so, ich habe mich auf diesen kleinen Rand gestellt vorne und habe den Schirm so aufgezogen und habe den dann so mit Schwung einmal in die Hecke gedrückt mit dem Plan, dass die Hecke dann so hinten bleibt, der Schirm hinten bleibt und ich mich wieder hinlegen kann.
Aber du hast dich nach hinten gedrückt
wahrscheinlich. Nein, ich habe zuerst schon den Schirm nach vorne gedrückt und dann hat die Hecke den wieder zurückgedrückt und dann war ich weg. Dann war ich komplett weg, bin beim Thomas neben dem Steg eingeschlagen.
Krass.
Hab bis zum Hals im Wasser gestanden. Der Thomas wird komplett panisch wach und macht zu mir: Seid ihr am Drillen?
Du bist wie in so einem schlechten Actionfilm, bist du so runtergeknallt.
Ich bin komplett eingesackt und dann habe ich halt nur so ganz, so als wenn es nichts gewesen wäre, so habe ich gesagt: Nee.
Ich bin ausgerutscht.
Nee, ich bin abgerutscht. Dann bin ich wieder ins Bett gegangen. Es wurde auch nicht mehr dann drüber gesprochen. Nee. Ich bin dann einfach ins Bett gegangen und dann war das gut. Der Thomas hat dann nachts, weil es hat dann weiter geregnet, irgendwann noch gerufen: Wann haben die Qualen endlich ein Ende? Und dann war die Nacht vorbei, ja. Fisch haben wir nicht gefangen, aber das war auch cool, ja.
Aber so Stürze hat man schon öfter mal, ne? Ich kann mich erinnern, das war auch in Spanien, an Heiligabend sogar, das war 1-2 Jahre später, nachdem wir da waren. Da war Roman und Tommy waren dabei. Fisch gedrillt, ich weiß gar nicht, was mein Fisch war, der von Roman. Auf jeden Fall land ich den Fisch. Und wir waren zu dritt im Aluboot. Heiligabend, Wassertemperatur 9 Grad oder so, ja, und es war gefroren draußen. Und auf jeden Fall, es waren 2-Meter-Fisch, so ein 2,5 oder so, irgendwas in der Größe. Ich ziehe den Fisch ins Boot, ja, und die Aluboote sind ja nicht so extrem kippstabil, besonders nicht, wenn man mit 3 Leuten drin ist. Aber ich kenne das ja, habe ich keine Probleme normal damit. Nur die anderen Leute haben sich zu zweit, also Roman und Tommy, haben sich zu zweit auf die andere Seite vom Boot begeben, während ich den Fisch reinziehe. Automatisch, der Fisch landet drin, ich gehe ein bisschen zurück, dann waren wir schon zu dritt auf der einen Bootsseite und ich mache dann quasi einen Salto, also so einen Überschlag hinten ins Wasser. Jetzt habe ich auch nicht normal im Wasser gelegen, ich habe mich mit meinem Fuß im Vorfach verfangen, ja, aber der Fisch war schon im Boot drin. Und jetzt habe ich so Kopf runter, habe ich am Boot gehangen und der Fuß noch so irgendwie drin. Das war schon eine komische Situation. Auf jeden Fall bin ich dann auch nochmal rein und das ist endlich nicht so schlimm. Ja, das, wenn man sich jetzt denkt, ey, kaltes Wasser, draußen gefroren, aber als Angler nimmt man das in Kauf, gerade als Welsangler. Ja, es ist halt mal, ist öfter mal nass und es ist öfter auch mal kalt. Apropos kalt. Weißt du noch, in der Tour 2009 auf 2010, krank, ja, da haben wir einen 2,38 gefangen, was damals 2009 am Ebro ein Riesenfisch war. Auch gerade für den Winter, also kurz davor haben ein paar Geiz ein paar gute Fische gefangen, aber ich glaube, so ein großer Fisch ist in der kalten Jahreszeit öffentlich zumindest noch nicht gefangen worden. Und da haben wir gesagt, komm, ich habe ja einen Film gemacht, New Age haben wir damals gedreht. Und auch die ersten YouTube-Videos, da wollten wir ja gutes Material. Und wir sind dann, ich glaube, du hattest gar keine Warthose an.
Nö.
Ja, und ich hatte eine Warthose, die aber vollgelaufen ist. Mhm. Oder hatte auch keine an, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir, muss man schon sagen, der Fisch war im Wasser, aber wir haben ewig fotografiert, ja, bis das alles fertig war. Wir waren, ich glaube, insgesamt eine 3/4 Stunde nass. Wasser hatte damals auch irgendwie so 8-9 Grad. Mhm. Ja, und draußen und
guter
auch
Wind
ohne Ende. Mhm. Da kriegst du nicht mehr warm, ne? Da
wir haben danach auch, glaube ich, ewig gepennt, um einfach mal nochmal irgendwie klarzukommen.
Ja, also musst du dir mal vorstellen, kannst du das vorstellen, Christian? Ja?
Das klingt echt krass auf jeden
Fall. Ja, und es war einfach nur kalt. Mhm. Ja? Und gerade Hannes, also bei mir ging es, aber du bist ja dann aus dem Schlafsack gar nicht mehr rausgekommen. Normaler Mensch wäre gestorben.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Ja. Aber das sind auch so Situationen, an die will ich jetzt gar nicht mehr denken. Ne? Wenn mir jetzt einer sagen würde im Winter, du machst jetzt hier lange Zeit Fotos ohne Warthose im Wasser, im Winter, würde ich sagen, nee, dann setze ich den Fisch zurück und habe lieber gar kein Foto. Aber damals waren es halt andere Zeiten. Ne?
Ja, es waren andere Zeiten auf jeden Fall.
Ja.
Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich es nochmal machen würde, Aber kommt auf die Situation an.
Ja, wobei so voll läuft man ja immer. Also wenn man einen geilen Fisch hat und will geile Fotos, die Warthose läuft einfach immer voll. Nass. Man ist immer nass.
Ja, ist so. Ich habe noch eine Story, ich weiß nicht, ob die lustig ist, aber ich habe mal einen Wels gefangen. Man redet ja öfter mal drüber, dass Welse eigentlich alles fressen. Ich habe halt mal einen gefangen, der hatte eine komplette Packung Schinken drin, also mit der Packung noch.
Ja, das weiß ich, glaube ich, noch, ja. Das Foto,
ich noch
das
kann Bilder.
Ich mich erinnern, ja.
Ja. Also ja, das war so eine komplett zu eine Packung 300 Gramm Schinken.
Also der hat jemand eine geschlossene Packung Schinken ins Wasser geworfen, das, was du immer frisst, seitdem du hier im Saarland wohnst. Ich habe es nur im Kühlschrank gesehen, ja. Die ist doch von dir, oder?
Die war von mir, ja.
Die war von dir, ja. Die Ränder waren schon so ein bisschen hart, habe ich gesehen. Hast du noch gegessen?
Nee. Wird dann erst gut.
Nee. Die wird dann erst gut, ja.
Also für Wels wäre sie gut gewesen.
Für Wels wäre die. Hättest du aber ein bisschen verschließen nochmal, ja. Und zuschweißen.
Zumachen, genau.
Die war auch zugeschweißt, oder?
Die war komplett zu. Die war also nicht, die
hättest du quasi essen können.
Nee. Weil sie dazu schon zu lang irgendwie im Wasser rumgetrieben war. Das war schon nicht mehr so.
Bisschen aufgeblieben.
Es hat schon auch übel gerochen. Ja, wahrscheinlich deswegen hat er es auch gefressen. Ja, das war so ganz normal abgespannt mit
Das wäre eine Aktion für YouTube geworden, mit dem richtigen Thumbnail und richtigen Titel. Ja, kennt sich ja mittlerweile aus.
Ja.
Welsangler frisst Schinkenpackungen, die jahrelang, man muss ja immer übertreiben auf YouTube, jahrelang im Welsmagen.
Von Monster Wels. Urzeit-Giganten-Wels-Monster. Genau. XXL Big Fish.
Krank. Ja, ihr merkt schon, als Welsangler erlebt man krasse Stories. Und ich glaube, wir haben jetzt 1:48. Ich glaube, wir können langsam mal Feierabend machen, oder?
Können wir machen.
Deine Freundin hat bestimmt schon geschrieben, Hannes, wann kommst du? Och. Lungerst nochmal lang da.
Soll ich dir sagen, was sie geschrieben hat? Die hat geschrieben.
Wir können ja jetzt mal live im Podcast zurückschreiben. Eigentlich.
Ja, so interessant ist das ja nicht.
Lass dir ruhig Zeit, kein Stress.
Das ist doch mal lobenswert,
das ist doch,
ne? Da soll es andere Freundinnen geben, ne? Haben wir letzte Woche erfahren, wie manch andere Frauen so ticken.
Das stimmt, ja.
Und ihre Herren. Ach, fangen wir gar nicht erst an. Ich rede nicht von mir, ich rede von Mitarbeitern. Unser Herz ist bei demjenigen. Er wird morgen nochmal kommen, dann trösten wir ihn weiter.
Hoffentlich, ja.
Ja, hoffentlich, ja. Man weiß nie.
Wenn er die Sachen abgeholt hat.
Ja, oh je. Reden wir nicht drüber. Und man nennt auch keinen Namen. Und auch keine Namen von den Frauen, die so übel mit ihren Herren umgehen. Wir sind eigentlich das schwache Geschlecht in solchen Situationen, Hannes.
Ja, wahrscheinlich, wenn man das so sieht.
Um Gottes Willen, bevor es jetzt noch trauriger wird, würde ich sagen, ich bedanke mich bei dir, Hannes. Vielen lieben Dank. Ich glaube, es war ganz interessant.
Ich sag vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Wir werden das mit Sicherheit öfter mal nochmal machen. Wir gucken auch echt mal, dass wir es am Wasser machen können. Wir müssen mal checken, ob der Stromverbrauch von dem Ding hier auch passt, um
das mit der Batterie zu betreiben. Ich habe einen Anker.
Ja, du kannst das doch nicht mit der kleinen Powerbank das Ding hier anschließen.
Machen.
Ja, okay.
Jetzt aber die Leute sehen das ja nicht. Aha, lustig, hast du das nochmal aufgegriffen.
Ja, da muss ich das ja
jetzt einfach nochmal machen.
Ins Mikro rein visualisieren, dass die Leute sich darunter was vorstellen
können. Ich habe doch gesagt, wir haben einen Anker. Das hast du doch auch gesagt am Anfang.
Habe ich doch nicht gesagt.
Dass wir einen Anker haben. Einen Anker-Akku. Ja. Doch.
Nee, Powerbank. Gesprochen. Ich habe nicht Anker gesagt.
Jetzt haben das haben wir ja gar nicht.
Ach, das
müssen wir jetzt herauspiepen.
Jetzt haben wir auch Werbung gemacht.
Das ist immer so anstrengend.
Das Problem ist ja...
Der Chris, der sagt doch nichts.
Chris hat mal gesagt, hier, wir dürfen keine Werbung machen im Podcast. Das ist verboten. Das sage ich jetzt. Das höre ich doch immer. Ich habe gesagt, wenn das Geld kostet, dass wir sagen, dass Techfishing die geilste Angelgerätefirma des Universums ist, dann bezahlen wir das halt auch. Ne?
Für mich ist die Bezeichnung die für dieses Gerät auch so ähnlich wie die Bezeichnung für diese Papiertaschentücher, von denen ich den Namen
Dempo, jetzt natürlich... ist doch scheißegal. Anker kennt doch auch kein Schwein. Nee, ganz ehrlich hier, wir sind doch authentisch.
Das ist die offizielle Bezeichnung. Das Ding herrscht gar nicht anders.
Kennst du Anker? Hast du davon mal gehört, Anker? Ist das eine bekannte Marke?
Ich habe das schon oft gehört, Anker-Akku.
Ja, ja. Habe ich noch nie gehört. Nee. Hast du das mal gehört, Christian? Nee. Ja.
Alter.
Du scheinst dich damit auszukennen. Ja?
Ihr seid doch hier die Medien.
Das, was bei dir kaputt war, war das auch ein Anker-Akku?
Ja, ich arbeite nur mit Anker. Ich bin Angler.
Okay. Krass.
Nur die, ja. Brauchst halt einen Klappanker für den Fluss festzumachen und damit kannst du halt. Ja, der war gar nicht so schlecht.
Ich habe immer Sandanker verwendet, die vorne so rumklappen. Naja, jetzt müssen wir aufhören, bevor es zu langweilig wird. Hannes, vielen lieben Dank. Wir freuen uns auf weitere Videos. Kannst ja nochmal sagen, wann? Wann kommt immer ein neues Video?
Immer sonntags um 18 Uhr und wenn nicht, dann ruft er bitte beim Chris an.
Genau. Ne?
Auf welchem Kanal?
Nochmal? Ah, Zackfishing Wels.
Zackfishing Wels.
Ganz wichtig. Genau.
Genau, so sieht's aus. Also. Bleibt sauber und ich mache jetzt Outro an und wir hören uns dann nächste Woche wieder und der Podcast nächste Woche, da wird unser lieber Tim Schumacher von Time to Catch zu Gast sein, vorausgesetzt er kommt morgen, aber ich gehe mal davon aus und dann gucken wir mal, was der so zu erzählen hat. Also haut rein.
So, Schluss mit dem Zack-Fishing-Podcast. Zumindest für heute. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn Carsten einen neuen Gast vor das Mikro zerrt und mit ihm über alle möglichen und unmöglichen Themen rund um den Angelsport plaudert. Bis dahin, haut was raus, wenn's ans Wasser geht und bleibt sauber!